Top Drama bei Top-Spielen in Top-Ligen. Der Weltsportsonntag mit Handball- und Basketball-Bundesliga live. Jeden Sonntag ab 15 Uhr auf Welt-TV.
Raus aus dem Alltag ins Hafengebiet. Mit dem krönenden Tross, der zum Stadion zieht. Ein paar Mark für die Karte von der Leber abgespart. Zurück zur ersten Liga auf die rot-weiße Art.
Hä? Was ist das denn? Podcast? Wer sind die Vögel denn da? Guten Tag.
Keine Ahnung. Guten Tag.
Was lange wäre, wenn es nicht gut. Oder ja. Wie war's? Leben ja, ist das, was passiert, während du andere Pläne machst, ne?
Richtig, ganz genau. So, also besser hätte ich es nicht formulieren können.
Ja. Grüße gehen raus an John Lennon.
Ja. Ja. Ja, wir haben längere Pause hinter uns. Was soll man da groß sagen? Also ich meine, ist viel passiert in beider unserer Leben.
Kann man so sagen.
Vielleicht ganz kurz angerissen. Ich habe eine unheimlich schwere berufliche Zeit hinter mir, die mit damit geendet hat, dass mein Arbeitgeber auch insolvent gegangen ist und stürzt einen natürlich dann irgendwie auch so ein bisschen in eine Krise, auch in eine Schaffenskrise, wie wir hier gemerkt haben. Dann habe ich noch einen schweren privaten Schicksalsschlag Ende des Jahres gehabt und so kommt dann alles zueinander. Im Haus auch noch ein Wasserschaden, Baustelle und so weiter und so fort. Und dann hat man manchmal lieber den Kopf einfach woanders als beim Podcast, so ist es doch.
Knüppeldick, ja. Aber wenigstens haben wir unser tolles Tippspiel jedes Mal weitergemacht, ne?
Genau, das haben wir jetzt durchgezogen.
Von der Hafenstraße kommen wir.
Schöne Grüße gehen übrigens raus an die beiden Vögel.
Ja, wir geloben Besserung.
Ja, richtig, genau. Und ich glaube, es wird auch mal Zeit, dass wir mal dann lustig zu viert demnächst uns mal zusammenschließen und die beiden Podcasts für eine Folge verschmelzen. Was hältst du davon?
Ich finde das eine gute Idee. Mega-Idee. Kann man vielleicht dann auch live machen. Aber müssen wir mal überlegen. Vielleicht haben die Jungs ja auch eine Idee.
Ja, ja, wenn hier die Stadtwerke Felbert es endlich geschafft haben, hier mein Glasfaser anzuballern, dann können wir das auch gerne mal probieren.
Anzuflanschen, genau.
Also das Schlimme ist, ich bin angeflanscht, aber die kriegen es nicht gebacken, seit 5 Wochen mich freizuschalten. Da geht es irgendwie, gibt es da Probleme und die halten mich da noch so ein bisschen hin. Aber ich habe hier die neue supergeile Glasfaser-Fritzbox schon in der Küche installiert, genau im Zentrum vom Haus und hoffe, dass ich demnächst dann auch richtig, richtig tolles Internet mit Glasfaser habe.
Wer soll dich noch stoppen, frage ich mich.
Niemand.
Eben, genau, ja. Aber genau. Wir wollen heute nicht über Glasfaser reden, sondern natürlich über RWE. Ja. Och. Und haben wir dafür eine Zeit hinter uns gebracht, ja?
Also hast mal nachgeguckt, wann wir das letzte Mal uns darüber unterhalten haben.
Ja, wollte ich gerade sagen, das war so Ende letzter Saison.
Ja, kannst du mal sehen. Ja,
also das heißt, ob wir vielleicht nicht doch noch oben nochmal anklopfen so.
Genau, dann haben wir so eine ganze Europameisterschaft hinter uns und eine ganz überwiegend grauenhafte Hinrunde. Und wir sind ja eigentlich schon im Prinzip in der Crunch-Time der Saison angekommen. Also ist einiges aufzuarbeiten. Ich sag dir direkt, die EM lassen wir mal weg.
Die EM war bis auf Cucurella war das doch super.
Cucurella. Ja, aber
also ich hatte Spaß. Ja, da war ich als Volunteer. Ich glaube, darüber haben wir noch geredet.
Richtig, du warst Volunteer,
und
ja,
ich
genau.
Ich habe auch Infos über die RW-Volunteers, aber das müssen wir ein andermal machen. Das hat sich seitdem echt nicht ergeben. Ich habe die Mail tatsächlich noch im Posteingang. Fällt mir gerade mal so ein. Aber das machen wir noch. Ja, und dann haben wir ja gedacht, super Saison gespielt, da knüpfen wir mal schön an.
Ja. Ich sage es mal mit einem Wort.
Pustekuchen.
Das war nichts.
Ja, genau. In einem Wort. Was war denn da los? Wie würdest du es zusammenfassen? Was ist da alles zusammengekommen? Also es ging ja im Grunde, wir hatten noch das Testspiel gegen Leverkusen, das noch ganz okay war. Und dann ging es ja los in die Saison vor, ich glaube sogar ausverkaufte Hütte, gegen Alemannia.
Mhm.
Aufsteiger. Und ja, wir waren ja eigentlich bester Dinge.
Wir waren bester Dinger. Ich glaube, wir haben sogar 1-0 verloren. Da ist auch ganz viel schon aus
2-1.
meiner, aus meiner Erinnerung wieder verschwunden. Also das war verdrängt, nennt man sowas, glaube ich. Nee, das war natürlich nicht schön anzuschauen. Ne? Das war nicht schön anzuschauen und dem einen oder anderen geneigten Zuschauer und Fan ist im Stadion natürlich ja, direkt aufgefallen, dass irgendwo das mit dem Kader irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Das war zumindest von Anfang an der Saison irgendwie direkt mein Eindruck.
War auch
Selbst
Thema überall, ne?
überall Thema, überall Thema. Und besonders auffällig war, als dann halt auch, ich sag mal, Freunde von mir, außenstehende Freunde, die RWE-Spiele gesehen haben, aber mit RWE nichts viel an der Brause haben. Ganz klares Thema war, euch fehlt ein Sechser. Ihr habt keinen, der hinten mal auf den Ball treten kann, der mal ein bisschen Tempo rausnehmen kann, der mal einen guten Pass spielen kann, der hinten vor der Kette die Zweikämpfe gewinnt. Sowas hat gefehlt. Und da war natürlich auch ganz schnell dann die Kritik bei der, ja, wie soll man sagen, bei den sportlichen Leitungen, sprich Kaderplaner und so weiter. Und natürlich auch Trainer, gar keine Frage. Und irgendwann hat es natürlich dann auch das schwächste Glied in dieser Kette, und zwar den Trainer, unseren lieben Dabro, den hat es dann irgendwann erwischt.
Ich
Muss
habe
dazu sagen, es waren aber halt auch teilweise waren da auch Auftritte dabei, wo man wirklich sagen muss, das war auch nicht nur ein Sechser, der da gefehlt hat, da hat es auch innerhalb der Mannschaft an einigem gefehlt.
Ja, also zum einen wollte ich sagen, ich habe noch nie eine Trainerentlassung erlebt, wo man den Trainer trotzdem so gefeiert hat. Ich hatte den Eindruck halt, die Fanbasis war eigentlich hinter Dabro, die hätte jetzt den Rauswurf nicht zwingend gefordert. Es haben wahrscheinlich viele gemerkt, dass es einfach wahrscheinlich an der Zeit war, dass diesen Schritt dann zu machen. Aber es war ja nicht so, dass da ständig Dabro rausrufe oder so durchs Stadion
Nee,
gepeitscht werden. Ganz im Gegenteil.
überhaupt nicht.
Ich habe ja dann
Also
am Spiel gegen Stuttgart, durfte ich dich ja vertreten. Da habe ich ja auch nochmal Dank ausgesprochen. Da gab es ja richtig fetten Applaus dann auch noch von den Tribünen dafür, ne? Für Dabro quasi. Ja, aber zusammenfassend, gut, der Start hat vielleicht noch ein bisschen über die Schwächen hinweggetäuscht. Ne? Gab ja dann direkt das 3-1 gegen
Genau.
Hannover, dann gegen
Genau.
Bielefeld ein Unentschieden. Da sagt man auch noch, okay, wir haben dann zwischendurch ein gutes Spiel gemacht gegen Leipzig, das zwar mit
Und man
4-1
darf auch nicht vergessen,
deutlich
dieses
verloren ging.
sensationelle 4-0 gegen Cottbus,
Ja, kam ja
wo aber
später dann,
dann,
ne?
ja, aber war auch noch Dabro, ne? Also da
Ja,
waren
ja.
halt schon ein paar Spiele, waren auf jeden Fall dabei, ne? Wobei man gegen Cottbus halt auch sagen muss, das war einfach taktisch gesehen eine Meisterleistung in meinen Augen. Da hat er einfach richtig, richtig gut aufgestellt. Er hat nämlich da anders aufgestellt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, wie er sonst die Spiele angegangen ist, ist von seiner eigenen von taktischen Grundordnung ein bisschen abgewichen, und das hat die Cottbusser halt total überrascht, und dann war man einfach gnadenlos effizient und täuschte dann natürlich gerade dieses hohe 4-0 auch, ich sag mal, über das eigentliche bis dato bestehende Leistungsvermögen der Mannschaft auch so ein bisschen hinweg und
Und
hat ihm zu dem Zeitpunkt bestimmt nochmal für ein paar Wochen den Job gerettet.
man kann, man darf auch nicht vergessen, dass eine Woche vorher dieses, ja, wie sagt man, dieses absolut grottenschlecht, sagenumwoben schlechte Spiel in Rostock war, wo du, wie du schon sagst, wo man merkte, da stimmt irgendwie einiges nicht. Da war kein Widerstand zu merken. Ich erinnere mich da, als da so umgegrätscht wurde, da war niemand, der da mal einen Rudel angestoßen hätte irgendwie. Ja, da fehlte es überall. Gründe kann ich jetzt nur spekulieren. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt oder so oder dann halt auch sagen darfst. Ja, da musste halt was passieren. Hatte man da schon den Eindruck, ne? Und dann hat man sich halt durch, wie du sagst, durch Cottbus vielleicht nochmal so ein Stück gerettet. Auch dann der Pokalsieg. Ich habe ja gerade den Spielplan nochmal offen. Der Pokalsieg dann in Sonsbeck, der war ja alles andere als souverän. Ne? Da war ja, glaube ich, in der Nachspielzeit irgendwie ist das 2-1 gefallen. Wir haben noch 3-1 gewonnen. Oder kurz vorher. Ja, gegen Sandhausen wieder zu Hause ein absolut bodenloses 1-1 gespielt. Ja, und am Ende war es dann 1860. wo dann die Vereinsführung, wer auch immer das dann genau war, entschieden hat, das war's, wir brauchen einen neuen
Ja,
Trainer.
das, also ich meine, das kann man ja auflösen. Also das ist natürlich, wie du schon sagst, das ist die Vereinsführung, die das macht, die so ein Trainer absetzt. Das liegt auch ganz klar in der Kompetenz der
Na
Vereinsführung und der
klar.
sportlichen Leitung, die da zusammen die Köpfe zusammengesteckt haben. Also das ist jetzt kein irgendwie Aufsichtsratsthema oder sowas. Natürlich werden wir darüber in Kenntnis gesetzt und uns werden und auch im Aufsichtsrat Hintergründe natürlich genannt, aber es ist jetzt nichts, wo man
Naja, klar.
irgendwie zustimmen muss oder so, denn am
Nee,
Ende des
aber
Tages.
es gibt halt jetzt keine Person, an der man es festmachen kann. Also es ist ja nicht nur Stegmann, der gesagt hat, den schmeiße ich jetzt raus, sondern
Nein,
die haben sich
nein, nein, nein,
zusammengesetzt und
nein.
dann
Nein,
diskutiert
nein,
wahrscheinlich,
nein,
ne?
nein, 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 nein. Da wurden einfach
Waren wahrscheinlich auch vorher schon Gespräche, wie man das so kennt.
Selbstverständlich, selbstverständlich. Also ganz
Die haben sich
genau,
sowieso immer ausgetauscht.
es war auf gar keinen Fall irgendwie eine Entscheidung, die von heute auf morgen holter die Polter, jetzt haben wir gegen 60 verloren, jetzt schmeißen wir den raus. Das sind auch gerade solche Themen sind ja Sachen, die wohl überlegt sein müssen, denn an so einer Trainerentlastung hängt immer ein Rattenschwanz dran.
Na klar.
Da braucht man nur mal auf die finanzielle Seite gucken. Ein neuer Trainer, egal wer es ist, arbeitet hier nicht für ein Butterbrot. Und ein alter Trainer kriegt eine Abfindung. Das heißt also, ein Trainerwechsel ist auch immer eine kostspielige Sache.
Na klar,
Und
mindestens.
gerade das Thema Geld, da müssen wir uns ja wohl nicht drüber unterhalten. Gerade das Thema Geld, das ist ein sensibles Thema an der Hafenstraße. Ähm,
Oh ja.
und äh, das, das auch zu Recht und der Vergangenheit geschuldet. Und entsprechend hat man sich natürlich diese Geschichte 3, 4, 5, 12 Mal durch den Kopf gehen lassen. Aber wenn am Ende aus diversen Gründen so eine Entscheidung gefällt wird, dann steht sie einfach, weil am Ende des Tages, ich finde, Marc-André Pfeiffer und Alex Rang haben es natürlich auch durch die Presse irgendwann mal auch durchblicken lassen. Ein Abstieg kommt den Verein zum einen noch teurer.
Ja.
Und ja, zum anderen, wie gesagt, sind dann immer mehrere Faktoren, die bei sowas da ein reinspielen und letztlich kostet es am Ende auch Verantwortliche den Kopf, wenn ein Abstieg passiert. Und ich glaube, da ist es nur ganz normal und legitim, dass hochbezahlte Funktionäre sagen, ich zünd noch eine Patrone. Das ist völlig klar. Das ist
Ja,
das
klar.
Geschäft und
Ich hatte auch den Eindruck, in der Pressekonferenz schon nach dem 60-Spiel, dass er schon wusste, was passiert. Also das war ja auch jetzt für ihn wahrscheinlich nicht wirklich überraschend. Wie er gerade
Okay.
erläutert, die waren ja ständig im Austausch. Und ja.
Absolut möglich, ja. Weiß ich jetzt nicht genau, wie der zeitliche Ablauf da war, kann ich nichts zu sagen. Aber kann man eigentlich von ausgehen, dass, also ich meine, man spürt ja sowas auch, glaube ich, irgendwie, ne? Es ist
Ja,
ja.
ich meine, ist ja wie wenn wir im Job Scheiße bauen, ne? Dann denkst du auch, oh, der Chef will mich sprechen. Das heißt nichts Gutes.
Naja.
Und der hat letzte Woche schon gesagt, lass dir das nicht nochmal, nicht, dass das nochmal passiert.
Genau.
Ja, klar.
Genau.
Ja, also da hat man dann wahrscheinlich schon ein Gefühl dafür. Ja,
Ganz
dann,
genau.
also entschuldigt bitte, dass wir die Hinrunde so ein bisschen abreißen, aber wir wollen euch jetzt wirklich nicht mit jedem Spiel dann nochmal langweilen. Da waren viele schlimme Spiele dabei, über die wir auch, glaube ich, gar nicht mehr so nachdenken wollen.
Ja, ich meine, es ist auch jetzt ein Stück weit in der Vergangenheit. So was kann man. Jetzt ist tatsächlich ein Tor gefallen.
Ach, du wolltest nicht spoilern.
Ich dachte, du hättest es schon gesehen, weil du doch darüber geguckt
Ja, ich
hast.
gucke immer wieder.
Du kannst ja
Wir nehmen hier gerade Dienstagabend
sagen,
auf.
ich hab hier gerade Bielefeld gegen Leverkusen laufen. Bielefeld ist nun mal unser Liga-Konkurrent. Und schöne Grüße an meinen Homie Sascha, der ein Herz für Bayer 04 hat. Tja, aber gut, man muss ja sagen, Bayer 04 kennt sich ja auch damit aus, gegen unterklassige Vereine auszuscheiden. Also von
Kommt
daher,
häufiger mal vor,
das kommt schon mal vor, ne?
ja.
Naja.
Ja, aber um hier bei uns weiterzumachen, dann kam halt uns Uwe, wie ihn einige schon
Uns
nennen.
Uwe.
Uns Uwe, ja. Uwe Koschinat hatte dann beim Auswärtsspiel in Osnabrück seine Premiere, hatte da vorher, glaube ich, 3 Tage mit der Mannschaft mehr oder weniger. Da war noch nicht viel Veränderung zu spüren. Dementsprechend das Spiel dann auch ähnlich sang- und klanglos verloren wie die paar Partien vorher. Da war nicht viel zu holen in Osnabrück. Dann gab es das Heimspiel gegen Stuttgart. Das war dann das erste Heimspiel.
Ja, für Osnabrück war es auch gleichzeitig so eine Initialzündung, weil ich glaube, relativ zeitgleich hat Antwerpen da angefangen. Mhm, ja. Für den war es, glaube ich, auch das erste Spiel dann direkt gegen uns, wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube ja, genau. Man nicht so oft, dass zwei neue Trainer auf beiden Seiten sitzen.
Ja, aber in dem Fall hat Marco Antwerpen in dem Moment besser gezündet und in seinem ersten Spiel besser funktioniert. Da lässt sich nicht viel zu sagen. Also ganz klipp und klar, in Osnabrück gab es für uns keinen FIFA-Link zu holen. Dafür war die Mannschaft in meinen Augen noch zu verunsichert. Und kann man ja heute jetzt auch mit etwas Abstand nochmal so deutlich sagen, auf der einen oder anderen Position bei weitem noch nicht so besetzt wie jetzt in der Rückrunde.
Genau, dann gab es halt noch vor der Pause das Stuttgart-Spiel. Zweimal in Führung gewesen, doch nicht über die Zeit gebracht. Das 2-1 irgendwie Viertelstunde vor Schluss gemacht, dann kurze Zeit später noch den Ausgleich kassiert. Da war aber schon ein ganz anderer Wind in der Mannschaft, fand ich. So in Ansätzen zumindest hat man gemerkt, der hat da so ein bisschen irgendwie neuen Schwung reingebracht. Ja, und dann kam halt die Winterpause mit dem Trainingslager in der Türkei und dann halt auch mit den Neuzugängen. Ne?
Ja, also die Neuzugänge, ich glaube, da müssen wir auch einfach mal ein paar Wörter drüber verlieren. Hättest du mir vor 3 Jahren oder irgendwie sowas gesagt, dass wir jemanden wie Klaus Gersula mal eben im Winter noch nachverpflichten können, dann hätte ich auch gesagt, ja, also das ist ja, na gut, klar. Ist jetzt nicht, also war auf jeden Fall ein Regal, an das ich nicht gedacht hätte vor 3 Jahren, sagen wir es mal so. Und auch so ein Martinovic, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, der Junge, der tut mir fast schon ein bisschen leid, dass er im Moment noch nicht trifft, aber dass der
10 Assists sagt, oder was hat er?
Na, ich glaube 6 oder 7, aber das ist ja auch schon eine Hausnummer, ne? Dass der ackert und läuft und bis nach hinten läuft und wieder vorne ist, ich glaube, das sieht jeder. Er ist im Moment so ein bisschen glücklos und jeder wünscht sich eigentlich, glaube ich, irgendwie nur, oh, lass den nochmal einen Elfmeter schießen oder lass den doch einfach irgendwie mal so einen Ball ins Tor stolpern.
So aus Versehen angeschossen.
Ja, richtig.
Der hat ja super Schuss gemacht in Bielefeld, da hat ja der Müsel noch den Schlappen reingehalten.
Ja, richtig, genau. Ja, nee, aber das ist ja, und wenn er im Arsch das Ding irgendwie rein abfälscht oder so, Hauptsache, der hat dieses Gefühl und dieser gordische Knoten, der platzt da irgendwie mal bei ihm. Ich glaube, da werden wir noch sehr, sehr viel Spaß mit ihm haben.
Ja. Ja, und auch Tom Mustier hat dann aufgedreht, ne? Er war ja vorher recht Tom wenig Mustier, im Einsatz, war Anfang der Saison verletzt.
Ja, aber so scheiß Anfang der Saison. Also er hat natürlich eine komplizierte Verletzung auch gehabt. So ein Mittelfußbruch ist halt nichts, was irgendwie nach 3 Wochen irgendwie verheilt ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich hatte auch schon mal einen Mittelfuß gebrochen. Ich meine, ich bin jetzt kein Sportler und habe mit Sicherheit nicht so eine ganz professionelle Reha bekommen, wie das ein Fußballprofi bekommt. Aber ich kann dir sagen, dass ich noch sehr, sehr, sehr lange Zeit im mittleren Fußknochen gespürt habe, dass da irgendwann mal was war. Und kann mir schon vorstellen, dass es auch für einen Fußballer, gerade für einen Fußballer, vielleicht keine ganz so angenehme Geschichte ist.
Ja, und dann hat er halt von Dabrowski auch vielleicht nicht das Vertrauen einfach gekriegt oder ne?
Hat ja, das sowieso.
Eine andere Spielidee vielleicht gehabt.
Ja, das sowieso. Das fand ich ohnehin sehr, sehr auffällig, dass es durchaus Spieler gab, die Dabro sehr, sehr gerne und sehr unbedingt haben wollte, wie man das halt auch so mitbekommen hat, die dann aber letztlich auch bei ihm selbst dann doch keine große Rolle gespielt haben. Und da nehme ich dann mal so einen Dion Berischer vorne ran beispielsweise, der ja wirklich gar keine Rolle gespielt hat. Und auch wie so Verpflichtungen, so von denen man auch noch nie was gehört hat, Robby Daase, auch so ein Ding. Ich glaube, da haben wir auch alle gesehen, dass da auch einfach in meinen Augen auch körperlich in der dritten Liga irgendwie da ein bisschen was gefehlt hat bei ihm. Ich möchte ihm nicht absprechen, dass er ein guter Fußballer ist, um Gottes Willen. Aber ehrlich gesagt haben wir auch ihn viel, viel, viel zu wenig gesehen, als dass wir da
urteilen könnte, ne?
Ja. Ja, richtig, genau. Ich weiß nicht. Sehr, sehr Ja, wie soll ich sagen, da waren schon auch ein paar Verpflichtungen dabei, wo man sagt, so, nicht so ganz nachvollziehbar, wo habt ihr den denn her und so weiter. Das kann ich auch verstehen, dass da viel Kritik, sage ich mal, an Stegmann-Flüttmann abgeladen wurde. Aber auch da kann man sagen, dass hinter den Kulissen, dass nicht nur die beiden, sondern dass sowas natürlich in ganz enger Zusammenarbeit mit dem Trainer läuft. Was für Spieler verpflichtet werden sollen, geholt werden sollen. Trainer äußern natürlich Wünsche. Ja, und so ist das eine Gemengelage, sage ich mal auf gut Deutsch, die da so zusammengekommen ist. Ich glaube, dass die beiden gute Spieler verpflichten können, haben sie dann dafür im Winter auch gezeigt.
Ja, auch Ahmed Arslan, finde ich, hat unter Koshinat ziemlich ist aufgedreht, ne? Aber ist deutlich aktiver zu sehen auf dem Feld, auch torgefährlicher, finde ich.
Ja, ich finde auch. Also er hat auf jeden Fall bei einem jungen Spieler würde ich sagen, er hat noch mal einen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht. Aber das würde ich bei ihm gar nicht sagen. Ich habe das Gefühl einfach, dass Aslan unter Kuschinat irgendwie so ein kleines Stückchen näher dahin gerückt ist, wie man ihn aus Dresden, aus seiner ersten Dresdner Zeit kannte, wo er ja wirklich einfach der Mann der dritten Liga war. Und da ist er mit Sicherheit noch nicht wieder angekommen. Das ist, glaube ich, eindeutig. Aber er geht voran. Er versucht, Verantwortung zu übernehmen. Und er ja, spiegelt sich jetzt auch mittlerweile langsam in Zahlen wieder. Ich glaube, 8 oder 9 Saisontore mittlerweile dazu, ein paar Assists. Aber ich denke immer noch an diesen herrlichen Freistoß, den er letztens im Heimspiel gemacht hat. Also, das
Gegen
ist
Mannheim,
schon.
ne? Ja.
Naja, das sind schon Qualitäten, die er da im Moment zeigt. Das ist das, was wir uns alle erhofft haben, was er von Anfang an der Saison bringt, ne?
Ja.
Was nicht der Fall war, muss man auch so deutlich sagen.
Und wo wir gerade bei den Spielern sind, wir hatten ja im Sommer halt einen ziemlichen Umbruch. Die Innenverteidigung komplett umgekrempelt. Mit Tobi Graulich und Michael Schulz zwei neue Leute geholt. Hat sich inzwischen auf eine Dreier- bis Fünferkette hinten eingependelt. Da hat
Naja, also
sich.
gegen den Ball 5 und im
Genau.
Offensivbereich,
Ja,
dann
ja.
sind es dann nur 3, dann rücken die Außen mit nach vorne. Ist jetzt auch, da ist auch das Rad nicht neu erfunden worden, aber mit dem, und jetzt Achtung, das Wort, da weiß ich, ob man das noch sagen darf, ich tue es jetzt einfach mit dem Spielermaterial, was wir haben, bietet sich das einfach an. Und da sind wir dann hinten mit Brumme und Aichi auch richtig gut aufgestellt, noch zusätzlich auf den
Was ich
Außen.
halt sagen wollte, ist, anfangs hatte ich halt auch so kein richtig gutes Gefühl. Das wirkte teils ein bisschen sehr verunsichert. Das lag vielleicht aber auch insgesamt an der Leistung der Mannschaft. Inzwischen, es fallen nicht mehr so ganz viele dumme Tore, ne? Natürlich fangen wir uns immer mal ein. Jetzt das letzte Spiel brauchen wir vielleicht auch nicht drüber reden. In Ferl. Ja, da sind sicherlich viele
Da reden
Dinge
wir gleich
zusammengekommen.
noch in Ruhe drüber, denke ich mal, oder?
Bitte?
Da reden wir doch noch gleich drüber,
Da
auf
reden
jeden
wir gleich
Fall
in
müssen
Ruhe noch
wir
drüber,
über
auch wenn ich
Ferl
das
reden.
Spiel noch nicht in voller Länge gesehen habe. Das habe ich mir dann nicht mehr angetan. Aber nichtsdestotrotz.
Ich muss das auch zugeben. Also ich habe dann nach dem dritten irgendwann so in der 70. Minute, da lief mir das Blut aus den Augen. Ich konnte nicht mehr. Das war so grauenhaft. Da habe ich dann ausgemacht und mich ein bisschen der Hausarbeit gewidmet.
Aber jedenfalls, die beiden, ja, wenn die halt da stehen, dann habe ich jetzt nicht mehr Sorgen, dass da irgendwie was Unerwartetes passiert, sondern die spielen inzwischen ganz routiniert, gerade Graulich mit seiner Spieleröffnung. Ja, dieser Diagonalball ist ja
Mag keiner,
unschlagbar
ne?
teils. Ja, und dann halt vorne Eitschberger, ne, der dann also als Verteidiger immer die sogenannte Schiene bespielt. Ich hasse das Wort bespielt, ich hasse auch das Wort Schiene, aber das macht er
Ist ja ein
ja.
richtiger Schienenbespieler, ne?
Ja, genau. Ja, das ist schon schön anzusehen. Das kann man durchaus so sagen, ne? Ja, jetzt muss natürlich noch ein bisschen was kommen.
Ja,
Ja, aber
also.
wir waren jetzt gerade erst bei der Winterpause. Dann kam halt Alemannia Aachen im tiefsten Frost und man dachte halt, oh nein, jetzt geht die Scheiße weiter. Auch da wieder.
Vor allem, was ich muss ich auch dazu sagen, was ich nach dem Trainingslager ehrlich gesagt gar nicht erwartet habe. Die ganzen Infos, die man aus dem Trainingslager bekommen hat, das Freundschaftsspiel gegen Dynamo im Trainingslager, wo wir sie am Rand der Niederlage hatten über 4 mal 30 Minuten. ist das alles, diese ganzen Vibes, die darüber kamen, mit den Neuverpflichtungen, mit dem lustigen Trainingslager-Rundgang, den man bei YouTube gucken konnte, von
mit
Boyamba.
Boyamba.
Ich habe einfach gedacht, das ist ja, jetzt ist ja hier ist ja Blumenwiese gerade. Ne? Ihr wisst überhaupt, auf welchem Platz ihr steht. Aber wir haben es irgendwie alle ausgeblendet und irgendwie hatte man das Gefühl, das ist eine andere Truppe, die da jetzt gerade im Trainingslager war. Und man hat sich in meinen Augen auch, war man irgendwie plötzlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen nahbar. Man hatte nur durch diese vielen kleinen Videos aus dem Trainingslager und die ein oder andere Pressekonferenz von Uwe und so hatte man irgendwie schon das Gefühl, dass der ganze Verein bzw. die Mannschaft sich so ein bisschen mehr geöffnet hatte. So hatte ich das Gefühl.
Das war auf jeden Fall ein Umfang, den man sonst so in der Form nicht erlebt hat. Sowohl was Social
Ja,
Media angeht,
ja.
als auch die
Genau.
Berichterstattung der ganzen Leute, die vor Ort waren. Also hatte schon was, ne? Und dann
Ja, irgendwie hat man das Gefühl, man rückt irgendwie
man ist so
doch jetzt
Teil
auch näher
davon, ne? Auch
zusammen. Man
irgendwie.
ist Teil davon, ganz
Genau.
genau. Man, ne, und deswegen hatte ich eigentlich so, ja, war ich froher Hoffnung, war ich guter Hoffnung und war auch echt optimistisch. Ich dachte, wir fahren jetzt nach Aachen, wir hauen die 1-2-0 weg und dann fängt das neue Leben an und dann ist alles Pille-Palle Eierkuchen.
Du
Aber
solltest ja so falsch liegen.
am Arsch hängt der Hammer, ganz genau. Also
Ja.
Aachen war dann mal wieder aus der Kategorie, ja, war bodenlos auch fast, ne?
Ich könnte mir vorstellen, dass man halt die ganze Woche anders geplant hat und dann hat sich morgens ja Jasula krank gemeldet. Das war ja da noch das Problem auch, ne? Also eins der Probleme sicherlich. Du nimmst dir halt einen Spielplan vor irgendwie und plötzlich musst du dann doch wieder improvisieren und der Ersatzmann weiß vielleicht nicht so genau, wie er diese Idee dann interpretieren soll oder hatte einfach auch nicht die Erfahrung. Dazu dann die Aachener, die so recht aggressiv halt auch gedrückt haben. Also es kam vieles zusammen.
Ja, ich glaube, es kam vieles zusammen, aber das mit Jasula ist für mich ein Tacken zu einfach. Also das kann ich, also das
Nein, gar
würde
nicht
ich persönlich.
als einzelner Grund, aber ne, wie ich gerade sagte, sicherlich ein Teil davon. Dann halt auch diese unfassbare Kälte. Also wir saßen da oben unterm Dach, ich habe ja wieder fürs Radio kommentiert. Das ging gar nicht. Also unerträglich.
Ja, gut, das ist natürlich mit Max ein Teil davon mit dazu beigetragen haben, aber letztlich so irgendwie die Erklärung dafür, weshalb man mit so einem guten Flow aus dem Trainingslager aus der Türkei kommt und dann das Ding in Aachen so verkimmelt, als würde dann ein Verbandsligist gegen einen Zweitligisten spielen, das war für mich nicht greifbar und ist auch bis jetzt nach wie vor nicht erklärlich. Aber das muss ich auch sagen, ist natürlich jetzt hier Erklärungsversuche von Außenstehenden. Also ich meine, bei allem Respekt und bei allem, was ich da ehrenamtlich mache, es ist ja jetzt nicht so, als wäre ich irgendwie unfassbar nah an der Mannschaft dran. Ne? Also so
Na klar.
ist es ja nicht. Das ist schon irgendwie so ein abgeschlossener Kosmos für sich und die machen da ihr Ding und das ist auch total richtig so, dass die sich in Ruhe konzentrieren. Natürlich läuft man mal hier und da den Leuten über den Weg und natürlich kennen auch die Spieler mit Sicherheit mein Gesicht, aber ist ja jetzt nicht so, nur weil ich da am Spieltag, am Heimspieltag da am Spielfeldrand mal so ein paar Minuten rumturne, dass ich da mit irgendjemand bis Big Buddy wäre und mich
Ach nicht.
danach. Nee, ja doch, ja, aber nein. Nein. Also das ist, ich weiß nicht, und ich kann auch nur mutmaßen, für mich ist das eine unerklärliche Sache, weshalb es A, dieses Spiel in Aachen, so wie es da stattgefunden hat, gab und auch der ein oder andere Ausreißer, der danach kam, ist nicht erklärlich, aber auf der anderen Seite muss man halt gucken, wo kommen wir her? Ne? Und das ist der vorletzte Tabellenplatz und wo sind wir jetzt? Das ist nicht der vorletzte Tabellenplatz, sondern richtig gute
Stück drüber.
Aussichten auf den Klassenerhalt.
Ja.
Also von daher.
Ja, und dann gab es ja die berühmte, oder was heißt berühmte, aber die Serie aus 8 Spielen ohne Niederlage. Ja, war noch ein Testspiel dazwischen, 7 Spiele ohne Niederlage waren es. War noch ein Test irgendwie sonntags morgens irgendwie gegen Koblenz, der hier
Ja,
da
ich
drin
glaube,
ist.
und sogar drei Auswärtssiege in Folge dabei,
Drei
ne?
Auswärtssiege in Folge, genau. Wir haben gewonnen in Bielefeld, wir haben gewonnen in
In
Wiesbaden
Wiesbaden und
und wir
in
haben
Dortmund.
in Dortmund gewonnen. Genau. Und ausgerechnet gegen den Tabellenletzten haben wir auch natürlich nicht gewonnen in diesen Spielen.
Natürlich nicht. Nö,
Ja,
nein,
7 Spiele, 19 Punkte oder wie du es gesagt hast, 19:07. ne, 19 aus 07.
Aus 07, wie sieht's aus?
Ja, da ist, warum sind wir nicht im Jahre 2200 aus 08 gegründet? Ja, ist egal. Ja, und dann, ja, Mannheim dann zu Hause noch besiegt und dann halt wieder, also Moment, lass uns erstmal bei der Serie bleiben, bevor wir dann wieder ins Negative schwingen. Also ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass wir in Bielefeld was holen oder maximal
ich vielleicht auch nicht. Punkt auch zu dem Zeitpunkt
viel Glück. Recht nicht. Genau, Hannover 5-1 war natürlich ein grandioses Spiel. Da hat irgendwie alles funktioniert.
Man muss
auch, glaube ich, weil Hannover zu naiv gespielt hat.
Ja, wollte ich gerade sagen. Zur Wahrheit gehört halt auch, dass Hannover wirklich sehr, sehr, ich sag mal, naiv und ja, fast wie eine Jugendmannschaft gefühlt verteidigt hat halt auch, ne? Und uns so zu Treffern und zu guten Gelegenheiten eingeladen hat. Und das war auch so ein Tag. Da sind dann halt auch die fünf Dinger dann einfach auch mal reingefallen, ne? Das passiert nicht immer. Und aber letztlich, das war ein hochverdienter Sieg. Da brauchen wir uns ja wohl nicht drüber unterhalten. Auf der anderen Seite gab es aber auch Siege, wo ich sage, die waren schon schmeichelhaft glücklich. Ne?
Oh ja.
Gab's auch.
Ja, dann fährst du halt nach Bielefeld, nimmst dir eigentlich, oder als Fan sagt man, ne, hier, mein objektiver Tipp ist ein Punkt. Mein Fan-Tipp ist ein Sieg. Grüße gehen raus an Woody. Ja, und dann tatsächlich gewinnen die Jungs das. Mit einem ja, Schuss Martinovic, Müsel den Fuß reingehalten, hatten wir gerade. Und dann nochmal Martinovic mit Arslan zusammen, die sich da den Ball irgendwie stibitzt haben, irgendwie im Vorwärtsgang. Dann kommt Arminia nochmal ran und macht wirklich mega Druck. Da lag das 2-2 echt in der Luft, aber ne, über die Zeit gemacht.
Ja, ja das halt ist. Ich meine, nochmal, da sind wir, da müssen wir ganz ehrlich sein. Also, dass die Mannschaft, die war in meinen Augen, aus meiner Sicht, in keiner guten Verfassung, nachdem der gute Dabro die Truppe hat abgeben müssen. Und ich glaube, dass das auch kein, oder wie man jetzt gesehen hat, dass man das nicht innerhalb von ein paar Wochen einfach so fixen kann und so drehen kann. Man sieht es auch jetzt gerade in meinen Augen an Osnabrück, die ja eine ähnliche Serie wie wir da hingelegt haben, mit uns auf einmal in der Rückrundentabelle ganz oben stehen, aber die auch halt ihre Aussetzer haben, wo dann einfach auch mal Spiele dazwischen sind, wo du denkst, das kann doch nicht die Mannschaft sein, die jetzt vor einer Woche noch gewonnen hat. Ne? Also und so ist es bei uns auch. Und in Bielefeld war es dann halt auch während des Spiels so eine Halbzeit richtig hui und danach war auch schon so ein bisschen so, oh, jetzt sind wir aber hier richtig ans Zittern geraten. Darf nicht vergessen, dass da auch immer noch eine Mannschaft gegenübersteht mit Arminia Bielefeld, die Aufstiegsambitionen hat und hatte und hat. Ja, entsprechend auch eine Qualität hat. Und ich brauche nur einmal hier links rüber gucken. Die führen gerade gegen den deutschen Meister und Pokalsieger. Und das sagt ja auch ziemlich viel über eine Mannschaft wie Arminia Bielefeld aus.
Ja, haben sich natürlich auch gerade pokalmäßig in Rausch gespielt. Und ich meine, wer könnte es besser beurteilen als wir, ne?
Naja, klar.
Also wir als RWE. Dann kam Haching, haben wir so ein komisches, wirklich auch Traumtor kassiert. Kurz vor Schluss dann erst den Ausgleich gemacht, da konnte man noch sagen, gut, Punkt ist dann auch, muss man auch mal mit zufrieden sein. Aber dann halt ging es nach Wiesbaden, auch eine Mannschaft, wo man gedacht hat, ja, die könnte man dieses Jahr oben eine Rolle spielen, wird wahrscheinlich nicht drauf rauslaufen, auch wenn sie noch nicht so ganz weg sind. Ja, und dann lagen wir halt kurz vor der Pause dann auch noch zurück. Und dann eine absolut verrückte zweite Halbzeit.
Da haben wir noch drei Tore. Also da war es dann genau umgekehrt. Ne? Da war die erste Halbzeit in meinen Augen nicht ganz so stark, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber dafür die zweite dann richtig, richtig gut. Das heißt also, so richtig konstant über 90 Minuten kriegen wir das irgendwie noch nicht so gebacken. Ne?
Ja, da hat sich Arslan erstmals, fand ich, so richtig ein Herz gefasst und einfach mal wild draufgehauen von der 16er Kante. Und da war ein schöner Strahl oben im Winkel. Hat, glaube ich, auch der Torwart nicht mit gerechnet, dass er dann da so zum Schuss kommt. Da war, glaube ich, Kraulich nach einem Freistoß, ne? Und dann halt Eitschberger, der da auch ein eigentlich einen misslungenen Rückpass von Brummel dann verwertet hat. Aber halt dadurch, dass der halt so ein bisschen in den Rücken war, konnte er sich den nochmal hinlegen quasi. Also nochmal richtig vorlegen und hat den dann schön ins lange Eck flach eingeschossen. Ja, ich glaube, da hat ganz Frillendorf meine Jubelschreie gehört. Tatsächlich an dem Tag.
Ja, das war natürlich, natürlich außergewöhnlich. Ne? Also ich meine, du brauchst ja nur die meisten oder eigentlich fast alle Auswärtsauftritte aus der Hinrunde angucken. Da erwartet man jetzt nicht unbedingt, dass man in Bielefeld und in Wiesbaden dann als Sieger vom Platz geht. Ne? Gerade bei diesen beiden Teams, du hast es gerade angesprochen, auch Wiesbaden hatte natürlich andere Ziele. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt noch groß in den Aufstiegskampf eingreifen werden. Aber potenziell rein rechnerisch stehen da natürlich noch Möglichkeiten für sie offen. Letztlich ist keine Mannschaft, wo ich gedacht hätte, da fahren wir hin und die reißen wir 3-1 zu Boden und das auch noch verdient.
Nee, zumal wir auch im letzten Jahr zwei ziemliche, ich will nicht sagen Packungen bekommen haben, aber chancenlos verloren haben.
Ja,
beide Spiele. Ja. Also ohne, dass da irgendwie auch nur ansatzweise der Hauch von einem, also auch nur von einem Punkt in der Luft lag. Dann ging die ganze Chose aber ja weiter. Dann kam halt Ingolstadt. Auch so eine Mannschaft, wo man sagt, schön höhere Ansprüche. Und die haben aber mal so völlig ohne, da war es dann halt umgekehrt. Die hatten in dem Spiel nicht wirklich eine Chance. Das war kein
hochkarätiges Spiel. Das siehst du völlig falsch. Also ich kann ja nochmal vorlesen, was die Dame auf der Trainerbank von Ingolstadt gesagt hat.
Ach so, ja gut, okay. Ja,
sehr, wenn ihr das sehr sagt. Unverdienter Sieg von uns, hat sie gesagt. Und wieso sie verloren haben, wussten die ja gar nicht. Das war ja schon. Aber das haben wir öfter gehört. Ne? Also, Bernhard Trares hat es auch gesagt.
Ja, gut, Bernhard Trares hatte natürlich auch schwer dran zu knabbern. Das war natürlich dann ein Freistoß. Mein Gott, der hat einen Ball von hinten gegen den Kopf gekriegt. Muss der jetzt wirklich eine Stunde am Boden liegen?
Ja, doch, der sieht jetzt schon sehr lange, liegt der jetzt schon.
Also
wirklich. Hubschrauber-Einsatz, ist unfassbar, was da jetzt da gerade in Bielefeld los ist. Entschuldigung, dass ich da mal rausgehe.
Er hat den aber auch wirklich absichtlich an den Kopf geworfen, kann man nicht anders sagen.
Hat er den geworfen und man sieht so richtig, das ist ein Fußballer, da ist so ein richtiger Wurf-Mongo, der Typ, der kann ja überhaupt nicht werfen.
Und wo er geworfen hat, ist ihm aufgefallen, oh, hätte ich nicht machen sollen.
Aber gelb gesehen dafür, gut, das ist ja vielleicht noch, aber...
Ja,
da für eine Show da gerade abgezogen wird, da 5 Minuten sich behandeln lassen, für einen Ball in den Hinterkopf kriegen.
Wir schweifen ab.
Das ist dann,
nein, aber Trares natürlich. Ne? Das war vielleicht ein bisschen glücklich, dass es diesen Freistoß gab, aber ich glaube, ja, das hat man in jedem Spiel, so Situationen, wo halt mal für einen gegen einen gepfiffen wird. Und ich glaube, bei ihm war ziemlicher Frust. Die standen ganz tief unten drin. Die hatten gehofft, bei uns irgendwas zu holen. Am Ende sind sie mit leeren Händen nach Hause gefahren. Die hatten davor, glaube ich, in den Wochen auch schon ein bisschen Pech mit Schiedsrichterentscheidungen.
Sagen wir, aus 3 Spielen 7 Punkte halt auch irgendwie geholt. Ne? Das heißt, also, hatten auch so eine kleine Serie hingelegt. Und ich glaube, das war, wie du schon gesagt hast, da war der Frust auch einfach irgendwie dann letztlich derjenige, der dem Trares dann so ein bisschen auch die Worte auf die Zunge gelegt haben. Aber das sieht dann halt auch aus wie ein schlechter Verlierer. Ne?
Also, genau.
Ich meine, man darf jetzt mal nicht vergessen, wir kennen ja jetzt unseren Uwe. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass solche Worte über seine Lippen kommen würden, wenn du ein Spiel knapp 1-0 verlierst auswärts. Also das würde ihm ja niemals einfallen.
Vor allem würde er erstmal dem Gegner gratulieren.
Das ist das Allererste. Also ich habe da jeglichen, also egal wie sauer man ist, das, ne, über Schiedsrichter oder über sonst was oder dass man in der Serie gerissen ist, dass man so jeglichen Anstand irgendwie da vermissen lässt, das fand ich schon irgendwie seltsam. Und,
aber das passt komplett zu dem Bild, dass diese ganze Bank über 90 Minuten gezeigt hat. Also die haben ja über jede Situation haben die diskutiert und lamentiert, haben sich mit den Zuschauern dahinter angelegt. Also ganz, ganz schlimm.
Bin ich ganz bei dir. Das stimmt, da bin ich komplett bei dir. Ist mir auch aufgefallen. Und um das nochmal zum Spiel zu sagen, also das war jetzt auch kein, kein glücklicher oder unverdienter Sieg, was man da irgendwie so alles, also glücklich vielleicht, aber mit Sicherheit auch nicht unverdient, weil sowas überhaupt zu sagen ist ja eigentlich eine, ja, ergibt sich nicht, denn wer ein Spiel 1-0 gewinnt, der hat ein Tor mehr gemacht als die anderen und dann kann man generell erstmal nicht von unverdient reden. Ne? Und ob du den Freistoß kriegst, ob der einer war oder nicht war, ich sag dir ganz ehrlich, aus meiner Perspektive von der Rahntribüne habe ich gesagt, wie kann man denn einen Spieler so umholzen? In den Fernsehbildern hinterher habe ich gesehen, ja, es gab einen Kontakt definitiv und dass der aber mit Sicherheit nicht so war, dass man da unbedingt Freistoß pfeifen muss, auch möglich, aber jetzt steht da ein Schiedsrichter, meine ich, 10, 12 Meter von entfernt und muss das in der Bruchteil von einer Sekunde entscheiden und sieht, es gab einen Kontakt. Und wer sagt, es gab keinen Kontakt, der ist, ne, es dem gab
kann man
ja
nicht
einen.
Helfen, ja. Ja, und ja? Dann, selbst wenn es diesen Freistoß gibt, gibt es ja immer noch auch eine Mauer, die man stellt und es gibt auch noch einen Torwart, der noch,
genau, also dass der Aslan, den natürlich auch also wirklich,
unfassbar
also Tor des Monats reif, ganz genau, also wirklich, da passt ja kein Blatt Papier mehr dazwischen, da oben in den Giebel reinschweißt, ne? Das ist natürlich eine außergewöhnlich, aber das ist eine Fähigkeit von jemandem und dann zu sagen, das war Glück, wenn man aber sieht, dass der schon in der Saison schon 3-4 Mal, also jetzt nicht Freistöße, aber aus der Distanz die Dinger unter die Latte oder in irgendwelche in Ecken geschossen hat, das ist gerade noch angesprochen, in Wien-Wiesbaden beispielsweise oder war doch noch ein Spiel, wo da so einen unter die Latte geknallt hat, oder?
Unter die Latte?
Ich glaube, relativ zentral ist Tor. Wo war das denn nochmal?
Also Wiesbaden weiß ich, dass er zentral war von der 16er Kante.
Na, vielleicht meine ich auch
das. Vielleicht meinst du das
durcheinander. Tor. Ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall wissen wir alle, dass Ahmed Aslan sowas kann. Und das sollte sich auch bis Mannheim rumgesprochen haben. Und wenn man nicht möchte, dass Ahmed Aslan von der 16er Kante Freistöße schießt, dann muss man halt sich einfach vielleicht auch ein bisschen geschickter verhalten und dann einfach den Fuß dann nicht da haben, damit das auch nicht so aussehen kann, als sei es ein Foul. Also ich kann, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das sind Schiedsrichterentscheidungen. Wir mecken gerade immer alle darüber, dass in der Bundesliga der VAR alles kaputt macht. Und kaum ist mal eine Entscheidung irgendwie gegen einen Verein, dann schreien alle nach dem VAR. Ich bin mir nicht sicher, ob der VAR sich da eingeschaltet hätte, weil es einen Kontakt gegeben hat.
Und war ja auch ein Freistoß. Ein Freistoß entscheidet immer noch der Schiedsrichter.
Eben, ganz genau. Also das ist eine Tatsachenentscheidung, die passiert. Die passiert im Fußball bei jedem Spieltag, in jedem Spiel, wo man sagen kann, habe ich aber anders gesehen. Das kann alles sein. Aber sich dann da hinzustellen und zu beschweren, ist zu eindimensional gedacht. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, so richtige Hochkaräter hat Mannheim in den 90 Minuten nämlich nicht richtig hinbekommen. Ne? Das, was der Goldstar abgefangen hat, das war...
Oma mit der Mütze hätte ihn gefangen.
Ja, richtig, ne?
Typisch.
Also
typisch,
das war jetzt... Und das gehört damit zur Wahrheit dazu, ganz einfach.
Ja, und dann ging es wieder los mit den Horrorwochen. Nachdem wir da jetzt noch mehr Punkte geholt haben als die Bayern in der gleichen Zeit, ja? Auch das ging ja durch die Presse, ging es dann mal wieder zu Tante Vicky, eine von unseren beiden Tanten, die wir nicht so gerne haben.
Oh, ab auf Schelsig, ne?
Ja. Tante Lotte, ich war erstmals da.
Erstmals warst du da?
Erstmals bei Viktoria im Stadion.
Ich war tatsächlich schon ein paar Mal da und das ist der Grund, warum ich da auch eigentlich nicht nochmal hin will.
Ja, ich wollte auch den Satz noch zu Ende bringen. Ich werde auch nicht unbedingt da nochmal hinfahren, wenn sich das irgendwie vermeiden lässt. Also da ist nichts schön. Wir haben in der Halbzeitpause, um uns im Pressebereich mal einen Kaffee zu holen, haben wir fast 12 Minuten gebraucht. Bei einer Viertelstunde Pause kannst du ja ausrechnen, wie viel Kaffee wir uns holen konnten. Richtig?
Ja, ja.
Ja, genau. Und dann halt in einem typischen 0-0-Spiel, wo halt Tobi Graulich, ich glaube auch eine relativ dumme gelbe Karte bekommen hatte, schon recht früh. Ja, geht er halt dann nicht in den entscheidenden Zweikampf und dann ist da der Malek, einer der Malek-Brüder, und der schirmt den Ball dann halt einmal so gegen Graulich ab, dass er dann zum Abschluss kommt und der passt dann auch Innenpfosten rein. Während vorher Martinovic natürlich die große Chance hatte für RWE das 1-0 zu erzielen aus einer
was
super
aber auch
Aktion.
Nicht gerecht gewesen wäre.
Nein, wäre genau so unverdient sagen, gewesen.
Wenn man
also
die Kirche im Dorf lassen, ne?
Erste Halbzeit zum Vergessen, von beiden Mannschaften eigentlich nichts. Na, da hatte Viktoria vielleicht noch die bessere Chance. Bist du noch da? Ja, du
Na
bewegst
da,
dich ja
ja.
gerade. Ah, jetzt bewegst du dich wieder. Hat es gerade Standbild. Ja, also erste Halbzeit von beiden Mannschaften überhaupt nichts. Das war viel Innenverteidiger von links nach rechts und wieder zurück und wieder und ja, keiner wollte. Ja, und dann halt, ne, Aslan schickt Martinovic auf die Reise. Der mit dem Innenpfosten und der Ball springt raus und halt kurz vor Schluss dann quasi der Gnadenstoß für das
Ja,
Spiel.
ja.
Und dann keine, ich glaube, keine Minute später kraule ich dann mit der nächsten Notbremse oder dann mit der, ja, eigentlich keine Notbremse, aber ja, taktisches Foul im Mittelfeld, wo er sich ein bisschen
Das
verschätzt halt.
eine gelbe Karte war, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten.
Nein,
Das
das
war eine
weiß er.
klare gelbe
Das
Karte
weiß er,
und
aber
aber
es
die,
war halt keine klassische
aber es war auch
Notbremse.
nur, es, ja, aber es war halt auch in meinen Augen auch da jetzt nicht so unbedingt nötig gewesen. Ne? Aber gut, so sehe ich
Nee.
das vom geistigen Auge gerade ab.
Vielleicht hätte Schulz den noch erlaufen oder da noch retten können. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ja auch,
Ja.
das ist ja dann auch viel Reflex. Ne? Dann packst du
Ja,
halt zu. Du
gleich.
guckst ja nicht rechts und links erst noch. Dann zieht er halt seinen Gegenspieler runter, fliegt dann auch noch vom Platz. Also man spricht wohl von einem gebrauchten Tag, kann man wohl so
Ja, ich
sagen.
glaube, das trifft es auch ganz gut, das passt auch ganz gut. Das war halt also wirklich überhaupt kein schönes Spiel von beiden Seiten, wie du schon gesagt hast. Viktoria war ja auch, glaube ich, 8 oder 9 verletzte oder kranke Spieler, die hatten ja eine richtige Grippewelle da.
Grippewelle, genau.
Das war ja, die Vorzeichen vor dem Spiel von viktorianischer Seite waren ja sowieso schon schlecht. Wir sehen auf dem Höhlenberg aus Tradition und prinzipiell immer scheiße aus. Das ist so
Traditionsverein
ähnlich
halt.
wie an der. Ja, genau. Da gibt es noch so ein paar Spezialistenvereine, wo wir einfach nicht, gegen die wir einfach nicht spielen können, aus irgendwelchen Gründen. Und ja, das ist, ne, es ist dann, wie es dann aber auch kommen muss, dann kriegen wir halt einen rein. Aber dann heißt es natürlich, runterputzen und weiter. Mein Gott, Arschlecken 3,50, wir hatten bis dahin echt so gute Punkte geholt. Das hättest du mir das in der Winterpause gesagt, wir holen dann mal eben beste Rückrundenmannschaft zu dem und dem Zeitpunkt, hätte ich ja auch gesagt, ja, beim besten Willen nicht. Besonders nicht nach dem Aachen-Spiel. Aber so ist es dann nun mal. Und dann gehören halt auch schlechte Spiele mal dazu. Ne? Wir
Eben.
brauchen uns ja nur die Tabellenführer mal angucken, ob das jetzt Cottbus oder Dresden ist. Gerade Dresden, die verlieren immer mal wieder ein Spiel
Ja, sind
zwischendurch.
wir ja
Ne?
gerade auch schon beim Thema. Das war ja dann deren nächstes Spiel oder auch unser nächstes Spiel gegen Dynamo. Und die hatten mal
Dynamo.
schon wieder, verdammt nochmal, am Rande einer Niederlage.
Aber auch da wieder so ein Phänomen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auch da der Trainer wieder war felsenfest der Meinung, dieses Spiel weiß er gar nicht, warum wir da, warum die Dresdner da nur einen Punkt geholt haben. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, also ab und zu hilft es vielleicht mal. Also ich meine, das sagen wir jetzt hier, ne? Wir machen einen Vereinspodcast, aber vielleicht muss man hier und da auch dann einfach mal die Vereinsbrille kurz abnehmen und dann erstmal sagen, gerecht ist unentschieden.
Ja. Ja,
Ne? Also
wobei, also
beide Mannschaften hatten ihre Phasen, gar keine Frage. Ne?
am Ende muss man
Wir
sagen,
hatten sie.
gerechtes Unentschieden, natürlich ärgert man sich, wenn man das dann nicht über die Zeit bringt, weil,
Ja,
ne, was waren
natürlich.
das, 5 Minuten, 6 Minuten irgendwie kurz vor Schluss. Dann auch noch so eine Szene, musste ja einspringen, Kraulich ja gesperrt oder durfte einspringen, kann man ja sagen. Der hatte mich in den letzten Einsätzen nicht wirklich überzeugt. Ich hatte so ein bisschen Bauchgrummeln, ob das denn was gibt, gerade gegen die Dynamo-Offensive, wo ja doch einige Kanten und auch schnelle Leute drin sind. Hat er gut gemacht. Und dann,
Ich fand auch, also er hat gar wirklich nicht gesehen, dass er so lange nicht gespielt hat, finde ich. Ich
nee.
finde, Musti hat ein super Spiel gemacht, wirklich. Also ganz klasse.
Ich glaube, in der ersten Halbzeit ist ihm mal einer im Rücken davongelaufen. Das passiert, ist auch dem Kraulich
Das
schon
passiert
passiert.
aber, ganz, wollte ich
Genau.
gerade sagen, das passiert auch in Rios einmal im Spiel und das passiert auch dem Schulz einmal im Spiel.
Dafür
Also
ist man
das
eine
ist
Mannschaft. Ne? Ja, aber
eben, ganz genau.
dass natürlich er dann derjenige ist, der da beim Ausgleich eine nicht ganz so glückliche Figur macht. Ich meine, eigentlich muss er den Ball nur nach vorne pölen, da passiert gar nichts. Er hat noch geguckt, wen spiele ich an, hat den Ball nochmal gestoppt, dann war er weg. Ja, also. Ist dann natürlich ein für ihn absolut doofer Beigeschmack. Ich glaube, unterm Strich, wie du schon sagst, beide Mannschaften hatten halt die Chancen, das Spiel zu drehen oder zu gewinnen. Auch gerade nach dem 1-1 gab es ja noch ein, zwei Situationen, wo
Ja,
RWE hätte
eben und
nachlegen können. Wir hätten das 2-0 mehrfach machen können. Da waren ein paar
auch
gute
das, ja.
Konterchancen dabei. Haben wir nicht gemacht und so muss man dann am Ende halt sagen, 1-1, ne? Nehmen
Hätte,
wir.
hätte. Kinderschokolade.
Hätte, hätte. Okay. Ja, da stehen wir. Dann Halbfinale, Niederrhein-Pokal.
Boah.
Auch eine ganz zähe Nummer.
Oh,
eine
Gott,
ganz zähe Nummer. Und dann ausgerechnet Stoppelkamp.
Und ausgerechnet in Oberhausen, weißt du, wenn du so ein Spiel irgendwie, weiß ich nicht, gegen irgendjemand anders irgendwie aufs Parkett bringst, ne? Aber die Oberhausener, boah, das musste ja auch echt nicht sein. Umso schöner, dass wir das Ding dann irgendwie durch so eine Doppelaktion innerhalb von gefühlten 70 Sekunden dann irgendwie doch noch klar gemacht haben. Aber das war schon, ich sag mal, über 85 Minuten auch wirklich ganz magere Kost von unserer Seite aus.
Da haben uns einige Verletzungen doch ziemlich ins oder ziemlich geholfen, ne? Also zum einen auf Oberhauser Seite, drei Innenverteidiger ohne Fremdeinwirkung verletzt. Ist natürlich total bitter und auch gute Besserung an der Stelle. Ja. Und halt auch, muss man leider, glaube ich, so sagen, in diesem Spiel war es, glaube ich, ganz gut, dass Brumme für Wagner kommen musste, weil Wagner ja diese Platzwunde da hatte, weil ab dann mehr Dynamik auf der linken Seite war, fand ich. Der kam mit der Spielweise der Oberhausener besser klar.
Ja, ich denke auch, so kann man es, glaube ich, ganz gut formulieren, ohne da jemanden vor den Kopf zu stoßen. Ich halte mich auch Matti Wagner für einen richtig, richtig starken Jungen. Und ich kann
guter Transfer auch, oder gute Leihe.
Nur hoffen, dass wir den irgendwie noch ein bisschen über die Saison hinaus noch halten können. Also das würde mich echt freuen. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Ich finde, ja, du hast recht, mit Brumme wurde es dann natürlich ein bisschen besser, nicht umsonst wegen des Tores. Ich muss aber auch sagen, dass ich die gesamte Berichterstattung und auch den Kommentar von, ich glaube, Uli Potowski war es sogar, ich habe es im auf dem Stream gesehen, dass ich das nicht immer so eins zu eins teile. Und
ich habe das Spiel im Stream nicht gesehen.
Ich habe bei weitem keine hochüberlegene Oberhausener Mannschaft gesehen. Ich habe eine Oberhausener Mannschaft gesehen, die in einem Heimspiel ja mehr vom Spiel hatte, mehr Ballbesitz hatte.
So kann man es, glaube ich, sagen. Erste Halbzeit auf jeden Fall, ja.
Ja, erste Halbzeit, zweite war dann schon auch nicht mehr so, wie ich finde. Was mir bei den Oberhausenern gefehlt hat, waren irgendwie so die ganz klaren Aktionen. Ne? Also ich meine,
eine einzige Torchance, kann man sagen. Der war drin.
Ja, richtig. Ne? Also ich will das ja auch nicht. Also ich meine, sowas geht ja auch ganz schnell, gerade in so einem Derby, ganz schnell mal in den falschen Hals. Und darin soll es eigentlich nicht enden. Ich habe höchsten Respekt vor dem, was Oberhausen da auf die Beine gestellt hat. Also das Stadion, es war rappelvoll, es war eine tolle Stimmung, es war optisch die tolle Choreo auch von den Oberhausener Fans. Das war richtig Pokal, es hat echt gepasst, es war wirklich super. Aber dann hinterher darüber zu sprechen, dass das Oberhausen da klar besser war, RWE glücklich gewonnen hat, ja, glücklich vielleicht, weil auch wir nicht viele Torchancen produziert haben. Aber wenn man mal hinguckt, wirklich sich genau anguckt, was ging auf das Tor von Wienand, da kannst du die schon an zwei, drei Fingern irgendwie letztlich abzählen, wo man sagen kann, ui, der war gefährlich. Alles andere war wirklich echt entweder leicht runtergepflückt oder ist gar nicht erst aufs Tor gegangen. Also ja, das muss man ja, das gehört zur Wahrheit in meinen Augen einfach mit dazu. Da ist jetzt nichts gewesen, was irgendwie mal so richtig volles Mett an die Latte oder an den Pfosten geklatscht ist. Es war wirklich dann so ein bisschen Stückwerk, was dann mal gut aussah. Aber das war irgendwie so zusammenhangslos. Ne? Viel Ballbesitz, ja, keine Frage. Dann wurde der Ball im Mittelfeld wieder rumgeschoben. Aber dann auch von Oberhausen viel Fehlpässe, genauso wie von uns. Von uns erste Halbzeit unterirdisch, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber ich habe jetzt irgendwie kein hochüberlegenes Spiel von Rot-Weiß Oberhausen gesehen. Das habe ich nicht.
Nee, das war sehr ausgeglichen, muss man sagen. Aber viel mehr als die zwei Torchancen oder die zwei Tore, viel mehr Chancen hatten wir auch nicht. Auch das gehört ja zu.
Nein, deswegen kann man schon sagen, wir sind glücklich weitergekommen. Das, ne, weil wir einfach aus zwei, drei guten Gelegenheiten einfach zwei Tore gemacht haben. Und das schon, das gehört mit zur Wahrheit. Aber für mich gehört halt auch so ein, wenn man sagt, wir waren ganz klar die bessere Mannschaft, dann gehört für mich ein bisschen mehr dazu, als eine Torchance mehr gehabt zu haben. Ne?
Und nee, das hat der Trainer ja auch nicht gesagt. Ne, der Trainer
nee, hat, das, ja, ich habe auch nicht gesagt, dass der Trainer was gesagt
nee,
hat.
Nee,
ich
so gesagt, hörte sich das
ich an. Habe, Ich habe gesagt, dass das, was der Kommentator zwischendurch von sich gelassen hat und was man hinterher so in der Presse gelesen hat, auch was einzelne Spieler von Oberhausen von sich gegeben haben, das teile ich einfach nicht. Ne? Aber das sind halt die Meinungen, die in der Presse erscheinen und die werden natürlich dann ganz schnell zu so einer Meinung von so einer Gesamtmasse. Und
das ist richtig.
Der hat das gesagt, dann war das wohl auch so. Nee, war nicht so. Ne? Also ich habe da bei weitem kein gutes Spiel von RWE gesehen, von Oberhausen aber auch nicht. Und deswegen... es war gute Unterhaltung, aber jetzt auch nichts auf hohem Niveau von beiden Mannschaften nicht.
Uli Potowski auch sehr alt geworden, finde ich.
Ich auch, ich habe den erst gar nicht erkannt von der Stimme.
Nee, ich habe den, ich saß 2 Meter neben dem oder bin so nachher noch auf die PK gegangen quasi. Da stand er halt 2 Meter neben mir und also wenn ich dem auf der Straße begegnet wäre, keine Chance, hätte ich ihn nie erkannt.
Ich gucke ihn mal eben separat. Ich will jetzt wissen, wie der aussieht.
Ja, und wir hatten ja, während wir kommentiert haben, ist ja das Duisburg-Spiel irgendwie auch angepfiffen worden. Und wir hatten natürlich ein bisschen die Hoffnung, ja, vielleicht kann ja Nettetal da irgendwie mit einem glücklichen Elfmeter irgendwie so ein 1-0 über die Zeit bringen oder so. Der Zahn war nach 11 Minuten relativ gezogen. Stand es, glaube ich, schon 3-0. Ja, und heute wurde dann auch bekannt gegeben, dass das Finale in Duisburg stattfindet.
Ja.
Kann man aus Verbandssicht, glaube ich, auch nachvollziehen. Deutlich mehr Zuschauer.
Ich bin der allerletzte, der sich darüber beschwert. Da sage ich dir ganz ehrlich. Und also ich fand's,
unterklassige Mannschaft, ne?
Nee, ich finde es ohnehin für mich meistens nicht so richtig nachvollziehbar, warum die letzten Finals eigentlich fast immer alle bei uns stattgefunden haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann verstehen, wenn das Heimrecht für diesen Pokal, ich meine, wir dürfen ja auch nicht, wir belächeln diese oder unsere Fanszene beziehungsweise unsere Fans, ganz viele belächeln gerade die ersten 3, 4 Runden im Pokal als völlig Nutte, brauchst du nicht und hast du nicht gesehen. Aber das Heimspiel zum Finale bekommen wir, ob das gegen Oberhausen ist oder Wuppertal oder weiß ich nicht. Also das finde ich, finde ich das unmöglich. Ich möchte das ehrlich gesagt auch gar nicht irgendwie bei uns. Was mir am allerliebsten wäre, man würde irgendwie im Fußballverband Niederrhein da irgendwie mal was in die Statuten schreiben, dass so ein Finale auf neutralen Ort, neutralen Platz auszutragen.
Ja, ich glaube, das ist so nicht so schwierig. Na, nicht so einfach, meine ich, ne?
Wieso ist das denn nicht einfach?
Verstehe ja, da spielt ja alles Mögliche rein mit Anreisewegen und was weiß ich nicht. Also klar, man hätte jetzt natürlich sagen können, wir spielen in Oberhausen.
Das ist der Fußballverband Niederrhein. Was gibt es denn da für Anreisewege?
Ja, wo willst du denn spielen? Also spielen wir in Krefeld?
Köln, Düsseldorf. Warum
nicht? Köln ist nicht Niederrhein. Düsseldorf würde gehen, aber dann müssten die natürlich.
Düsseldorf spielt doch im Niederrhein-Pokal gar nicht mit. Dann brauchst du doch nur den Termin, den 25. Ja. oder 24.05. zu blocken. Da wird Düsseldorf kein Heimspiel haben, da wird Düsseldorf kein Europapokalspiel haben, da wird kein Nationalmannschaft spielen.
Das ist gut, aber die müssen ja auch wollen, dass da gespielt wird. Also da kann der Verband ja auch nicht so einfach festlegen, glaube ich.
Sorry, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn der Fußballverband Niederrhein sagt, ich möchte gerne das Stadion am 25.05. mieten für ein Pokalfinale, in der Hoffnung, dass es eine große Mannschaft schafft und das Ding mindestens halb voll wird, damit sich das Ding rechnet. Das muss irgendwie hinzukriegen.
Ja, also Düsseldorf sehe ich vielleicht noch ein, aber alle anderen...
Spätestens, lieber Andi, in der Winterpause weiß ich doch, ob ich noch genug große Mannschaften irgendwie dabei habe, dass ich das ganze Ding lohnt. Und wenn ich das nicht habe, dann kann ich immer noch so ein Spiel wie letztes Jahr, Oberhausen gegen Essen oder Essen gegen Wuppertal, kann ich immer noch in Duisburg machen lassen.
Ja,
dann gibt es dieses Gemecker nicht. Dann kannst du halbe machen und fühlt sich keiner bevor oder benachteiligt. Ich verstehe das alles nicht. Das ist doch der Fußballverband Niederrhein. Die müssen doch irgendwo da mal eine klare Linie ziehen. Du kannst doch nicht, ich finde das auch wirklich hart ungerecht einfach. Überleg mal, für die Oberhausener war das letztes Jahr, als wir den
natürlich.
Pokal geholt haben.
Ist alles richtig, was du sagst. Aber
absolut das Spiel der Saison, weil mit dem Aufstieg hatten die nichts zu tun und die haben es ins Pokalfinale geschafft und dann werden die mit ihren 2.500 Fans, werden die da in den Gästeblock an der Hafenstraße reingefercht und müssen sich angucken, wie 18.000 Essener, weiß nicht, oder 16.000 Essener eine Party feiern. Das ist doch scheiße. Warum sagt man natürlich nicht, wir spielen dann in Duisburg, wir spielen in Düsseldorf, jeder kriegt gleich viele Karten. Karten. Dann können wir gucken, wie viel abgerufen werden. Ansonsten lassen wir halt auch mal eine Tribüne zu. Ist doch gar kein Problem. Verstehe ich alles nicht.
Aber das muss halt auch, ja, der Verband muss halt diesen Schritt auch wollen. So, das meine ich ja.
Ne? Sag ich ja, richtig. Ne?
Also,
wenn man das will, dann schreibt man das in die Statuten rein.
Ich glaube, am Mittelrhein ist es, glaube ich, so, dass das Stadion am Anfang der Saison irgendwie schon feststeht. Wahrscheinlich immer das Kölner Südstadion oder sowas. Keine Ahnung. Ja, aber ja, du musst halt, also wie gesagt, Düsseldorf würde halt vielleicht noch funktionieren. Bei den anderen großen Stadien weiß ich es halt nicht. Also du hast ja entweder Duisburg, dann fühlen wir uns benachteiligt. Wenn wir gegen Oberhausen da spielen, fahren wir beide über die gleiche Strecke dahin. Gibt nur Probleme auf der Anfahrt. Ähnlich wäre es vielleicht, wenn wir in Uerdingen spielen würden, durch Duisburg durch quasi. Also das sind ja alles so Dinge, die damit reinspielen.
Probleme wegen der Anfahrt, ne? Also das ist ja...
Ja, du weißt, wie das ist, wenn Essen gegen Duisburg spielt.
Ja, und was ist...
Und dann halt ja, in Uerdingen, wenn die alle dahin mit dem Zug fahren. So.
Ja, aber das kann ja auch nicht das Problem vom Fußballverband Niederrhein sein, oder?
Nee, da musst du halt also vielleicht dann das Stadion Oberhausen wählen. Oder dann
was, machen halt denn, so was, machen denn, was machen die denn dann am Mittelrhein? Was machen die denn da? Wenn die am Anfang
ich weiß nicht genau, wie es da geregelt ist.
In dem Stadion stünde das fest, sagt dann die Polizei, ja, geht aber nicht, da spielt ja aber nicht Köln gegen, hast du nicht gesehen? Geht ja nicht.
Nein, aber...
Das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit.
Im Grunde finde ich es am richtigsten, wenn man immer sagt, der niedrigklassige Verein hat Heimrecht. Und dann sollen die das halt auch machen. Und wenn es dann halt weniger Zuschauer sind, weil halt Sonsbeck gegen Oberhausen spielt, dann sind halt nur 1800 Leute da, dann ist das halt so.
Ja, das wird dem Rahmen aber in meinen Augen nicht gerecht, weil da
geht es nee, aber
ins DFB-Pokalfinale, das Spiel wird live im Fernsehen übertragen oder mit übertragen.
Und, aber für die kleinen Vereine ist es halt, wie du gerade sagst, das ist halt das Spiel des Jahres.
Ja, aber gerade für die kleinen Vereine ist das, aber gerade für, ja, wir reden jetzt hier schon so lange darüber, aber gerade für die kleinen Vereine ist es da auch mal ein Highlight dann in der großen Schüssel wie in Düsseldorf.
Wie ist denn das? Entscheidet der Verein das oder wird das unter Rücksprache mit den beiden beteiligten Vereinen gemacht? Also konnte RWO da mitreden oder nicht? Das ist ja die andere
Frage. Ich glaube, die setzen sich da schon zusammen. Aber ich glaube, dass dann der Fußballverband Niederrhein natürlich auch eine konkrete Vorstellung hat. Die wollen natürlich an so einem Spiel auch Geld machen. Ja. Es ist ja so, dass die Einnahmen nicht 1:1 50-50 geteilt werden, sondern ich sag jetzt mal...
Gedrittelt, ganz grob, glaube ich. Ne?
Grob geschätzt, sage ich jetzt mal 45-45-10. Das heißt also, diese 10%, die der Fußballverband Niederrhein haben will, die sollen natürlich relativ üppig ausfallen. Und entsprechend so wollen die natürlich ein modernes Stadion haben, das schöne TV-Bilder abgibt, wo man am besten noch schön ein paar Logen oder Business Seats verkaufen kann, damit einfach da noch ein bisschen mehr Geld reinkommt. Und das ist auch total nachvollziehbar, denn so ein Fußballverband Niederrhein, die machen hier, die scheffeln ja nicht die Milliarden oder so. Ne? Die leben natürlich auch von solchen Einnahmen. Und deswegen ist es für mich umso unverständlicher, warum ich vom Anfang an der Saison sage, ich blocke das Düsseldorfer Rheinstadion oder wie heißt ja gerne Rheinstadion. Düsseldorfer Spielbodenwürfel, genau. Wie das Ding heißt, ne? Den blocke ich am Anfang der Saison zu dem Datum und es ist mir dann egal, ob Sonsbeck gegen Oberhausen spielt oder ob Duisburg gegen weiß nicht was spielt. Ich kann das ganze Jahr über dieses Ding vermarkten. Das ganze Jahr über. Ich verstehe das nicht. Sowas muss machbar sein.
Ja, ich weiß nicht, ob das nicht zu groß ist zum Beispiel. Aber dann musst du halt eine andere Idee dir einfallen lassen.
Dann sperre ich, Anni, habe ich doch gerade gesagt, dann sperre ich eine ganze Gegend gerade oder was und dann ist es nur noch,
Stadion Sonnenblume.
60% so groß.
Nehmen Sie Stadion Sonnenblume.
Gibt es nicht mehr.
Ja, weiß ich doch. Aber bester Ticketschalter ever aus so einem Van raus.
Ja, richtig. Genau. Aber das neue Stadion hier in Fairwood ist echt schick geworden, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich hörte davon, ja. Aber wir kommen nicht drum herum, über noch eine ganz bittere Sache zu sprechen. Das Spiel vom vergangenen Wochenende.
Das, was du alles Spiel nennst.
Die Katastrophe vom vergangenen Wochenende. Ja, ja. 0-3 in Fair. Ich saß beim Klassentreffen. Hab nur so den Live-Ticker verfolgt und irgendwann so 1-0. Dann irgendwann halt das 2-0, das 3-0 habe ich dann schon gar nicht mehr wahrgenommen, nur noch im Endstand irgendwie. Hab mir dann abends nochmal die Tore angeguckt und Was soll ich sagen? Also, was die Schiedsrichterin beim 1-0 sich gedacht hat, weiß ich nicht. Aber die war sicherlich nicht Grund für eine 0-3-Niederlage alleine. Also, natürlich fällt dieses Tor nicht,
Also
läuft das Spiel anders. Ich weiß es auch selbst, aber.
pass auf, ich will zu der Schiedsrichterin will ich eins sagen. Ich habe es vorhin schon mal angerissen. Ich glaube, bis zur 75., 74. Minute habe ich den Fernseher angehabt und habe es mir angeguckt. Und es gab unabhängig auch davon noch zwei, drei Situationen, wo ich mir gedacht habe, warum tanzt sie denn darum? Also irgendwie hatte ich
Ich
das
hörte
Gefühl, die ist
davon, ja.
immer irgendwie so ein bisschen zu nah am Geschehen dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man 4 Meter weiter hinten läuft, dass man auf einmal das Augenlicht verliert. Deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden. Aber das soll noch mal ganz klar, möchte ich das sagen. Und ich habe es auch vorhin die Kolumne für die kurze 15 eingereicht. Jeder, der das irgendwie auch nur ansatzweise mit in die Gründe für diese Niederlage reinbringt, der hat sie nicht mehr alle.
Ja,
Das
das meine ich ja. Das ist.
muss man ganz klipp und klar sagen. Also ja, Jasula kommt vielleicht da nicht mehr richtig an den Ball rein. Das kann alles sein. Ich glaube, er hat auch dafür dann sogar noch gelb gesehen,
Fürs
ne?
Meckern, ja.
Fürs Meckern dann. Da hätte ich mir von der Schiedsrichterin auch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl erhofft, denn letztlich war sie ja mit durchaus der ausschlaggebende Grund, weshalb der Klaus überhaupt meckern musste. Aber am Ende des Tages ist das völlig, völlig wurscht. Denn ich glaube beispielsweise, dass Jasula, selbst wenn da keine Schiedsrichterin gestanden wäre, den Tass nicht mehr hätte stoppen
Ist
können. Das
natürlich
ist mein
müßig, drüber
persönliches Gefühl.
nachzudenken, aber das Gefühl hatte
Genau.
ich auch. Also, wenn dann nur
Hätte.
mit einem Foul und auch dann hätte er gelb gesehen und man weiß nicht, wie es dann geendet wäre.
Genau.
Ja.
Also. Hätte Fahrerkette diesmal das überhaupt als Grund anzuführen, erschließt sich mir nicht, denn was ich da gesehen habe in diesen 74 Minuten, das war eine faire Mannschaft, die einfach diese 74 Minuten lang und ich hörte auch in den letzten verbleibenden 20 Minuten des Spiels auch uns gnadenlos angelaufen hat, überhaupt gar nicht müde geworden ist, uns die Räume so eng zugestellt hat, dass unsere Jungs schon hinten in der eigenen Kette nicht mehr wussten, wo spiele ich denn jetzt den Ball hin. Wir sind überhaupt nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen. Wir haben es nicht geschafft, eine Ballstaffette über drei, vier Positionen mal zu spielen. Wir haben einfach komplett nichts auf die Kette gekriegt. Einfach gar nichts. Und es lag, glaube ich, noch nicht mal unbedingt daran, dass wir einfach einen scheiß Tag hatten oder so grottenschlecht sind oder sonst was. Ich glaube einfach, dass wir da eine fairer Mannschaft gesehen haben, die
Sich die Seele aus dem
schon
Leib gerannt hat.
erstmal das und auch schon länger in dieser Konstellation zusammenspielt, die
Ja, auch
richtig,
das.
richtig heiß waren und die, wenn sie zu Hause nicht ein paar Mal zu oft unentschieden gespielt hätte, ganz oben mitspielen würde. Also ich glaube, wir haben auch im Hinspiel haben wir schon ganz alt gegen die
Oh
ausgesehen
ja.
teilweise. Und
Auch schon traditionell.
ich glaube einfach, dass auch das, was Freunde von mir sagen, die ich dann einen Tag später getroffen habe und gesprochen habe, ganz viel. Wir hatten gestern am Samstag danach hatten wir Platzbrolls Fanclub-Kegeln. Das war auch wieder eine sehr witzige, feuchtfröhliche Angelegenheit.
Was,
Aber wir haben
Alkohol?
natürlich. Ja?
Was, Alkohol? Gab's
Was?
Alkohol?
Feuchtfröhlich, habe ich gesagt. Es
Ach
gab
so.
Wasserschaden in der Decke auf
Ja,
der
okay.
Kegelbahn.
Nee, hätte mich sonst auch gewundert. Ja.
Also, natürlich, klar. Also auch da waren wir uns unisono einig, auch die Leute, die vor Ort waren, dass das schon ein oberes Regal war von der dritten Liga, was wir da von fair gesehen haben. Und dass das vielleicht auch tatsächlich bis dato so die auf beide Spiele hinweg gesehen. Die beste Mannschaft war, gegen die wir die Saison gespielt haben. Und das gibt mir wenigstens so ein kleines bisschen Hoffnung, dass sage ich mal, wie soll man sagen, dass das Feuer von Uwe jetzt nicht schon wieder erloschen ist, sondern dass wir da einfach vielleicht den Mund abputzen müssen und uns eingestehen müssen, dass es einfach in dieser Liga auch mit dem SCFR eine Mannschaft gibt, die einfach nochmal eine Liga besser spielt als wir. Und dann müssen wir uns einfach aus Rostock konzentrieren und da die scheiß Punkte holen. Und jeder, der sagt, wie gesagt, ja, die Schiedsrichterin und der abgefälschte Ball und der eine, der fällt uns oben rein,
Natürlich, unglücklich gefallen, oder das zweite, das absolut kann sein, unglücklich.
Das, ne? Kann sein. Aber wir hätten uns aber auch nicht beschweren können, nein, wenn wir 4, 5 mehr gekriegt hätten, weil die Ferler uns einfach auf gut Deutsch über die Strecken, über die größte Strecke an die Wand gespielt haben. Und da haben auch die Wechsel zur Halbzeit nichts gebracht und da hat überhaupt nichts irgendwas gebracht. Ich kann mich an keine richtige, vernünftige Torschance erinnern, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, in den Highlights war eine in der Nachspielzeit, wo der Ball auch irgendwie stark 3 Meter daneben geht. Naja.
Ich kann mich aber dafür an viele Situationen erinnern, die der Jakob noch entschärft hat. Und von daher dürfen wir uns wahrscheinlich bei dem 3:0 mit dem 3:0 nicht beschweren. Jetzt heißt es einfach Mund abputzen, ganz schnell das Ding aus dem Kopf kriegen und dann am Sonntag Rostock weghauen.
Ja, womit wir beim nächsten Thema sind. Was machen die Sanitäranlagen denn am nächsten Wochenende noch? Stehen die da noch danach? Also, da habe ich ja ganz üble Befürchtungen, muss ich sagen. Ich meine, ja, wir wissen alle, was beim Hinspiel passiert ist auf der Anreise zu den Umständen und so. Ich weiß, oder wir wissen beide wahrscheinlich keine Hintergründe. Zumindest nichts außer dem, was öffentlich bekannt ist irgendwie. Aber ich glaube, beide Seiten waren auf jeden Fall nicht unschuldig, was man so hört. Und ich glaube oder fürchte, dass es da eine Fortsetzung gibt, dieser Auseinandersetzung in irgendeiner Form.
Ja, also ich glaube, dass es durchaus da irgendeine Art und Weise einer Form mit Sicherheit auch leider Versuche geben wird. Das muss man ganz offen sagen. Ich glaube nicht, dass das am Stadion passieren wird. Ich glaube, dafür ist das Sicherheitskonzept am Stadion, ich will nicht sagen zu gut, aber es hat sich doch über die letzten Jahre bewährt. Es ist ja, also mir ist jetzt nichts bekannt irgendwie, dass es innerhalb des Stadiongeländes in letzter Zeit irgendwie größer geschnackelt hätte mit Gästefans, überhaupt nicht. Nee. Wenn, dann passiert sowas auf der Anreise, sei es Hauptbahnhof, sei es vielleicht irgendwelche Bahnhöfe, wo umgestiegen werden muss oder sonst was. Da habe ich tatsächlich Angst vor, weil ich da einfach gar keinen Bock drauf habe. Ich habe tatsächlich, weil mir auch die Bilder von Hansa gegen Dynamo noch sehr geläufig sind, auch Angst davor, dass vielleicht aus dem Gästeblock wieder Leuchtkugeln Richtung R1 fliegen und auf R1 sitzen leider auch sehr, sehr viele Rollstuhlfahrer und das ist einfach eine ganz, ganz, und Familien und das ist einfach eine ganz, ganz gefährliche Nummer und ich habe keine Lust auf diese Art der Eskalation.
Ja.
Jetzt haben wir es angesprochen, wir hatten den Sonderzug auf der Hinreise, wie auch immer das so zustande gekommen ist, es lässt sich ja nicht von der Hand weisen, dass der Zug gehalten hat und aus dem Nebel da, weiß nicht, 200 Rostocker kommen, den ganzen Zug mit Steinen bewerfen und am liebsten vermutlich da über Leichen gegangen wären. Dann, wie gesagt, nochmal, es war dann auch das Ding mit Dynamo. Dynamo sind auch keine Kinder von Traurigkeit, also bitte auch nicht falsch verstehen. Aber wenn dann Leuchtkugeln in vollen Gästeblock geschossen werden, da ist dann irgendwann, weiß ich nicht, das hat doch mit Fußball überhaupt nichts mehr zu tun. Da bin ich dann komplett raus aus der Nummer. Und diese ganzen Toilettenauseinandernehmerei Sitzschalen, Winkerei. Also irgendwie muss da eine Regelung gefunden werden. Also ich meine, wir Essener sind bei weitem keine Kinder von Traurigkeit. Ich habe gehört und gesehen, dass auch in Oberhausen Toiletten kaputt gegangen sind. Und da sage ich mal, diese ganze Kleberei da, ne? Dann lass sie doch mit Aufklebern tapezieren. Ey. Lass sie doch alle machen.
Da könnte ich halt auch noch mit leben irgendwie. Ne? Okay, du gehst am Ende der Saison mit dem Hochdruckreiniger lang, dann sind die alle wieder weg. So.
Das ist auch irgendwie dann... Ist ja schon wieder kreativ witzig irgendwie. Ne? Also das ist ja, da habe ich ein Schmunzeln für über, das kann ich verstehen. Und das finde ich irgendwie witzig, da bin ich ganz ehrlich. Ich finde auch so Aktionen wie jetzt zuletzt mal gestartet, wo einfach mal die Farbdosen rausgeholt werden und dann wird einfach mal ein Gästeblock umgepinselt.
Farbeimer mit Rolle. Richtig mit Rolle. Und wie kriegt man sowas ins Stadion? Also ich meine...
Mega. Einfach mega.
Also Farbeimer mit 25 Kilo oder was, ich weiß es nicht.
Ja, einfach mal so Dinge, Da kann ich mich drüber beömmeln. Da tut's
ist natürlich auch Sachbeschädigung irgendwie, aber ja,
natürlich, klar. Ja, komm, aber da tust du ja keinem mit weh und dann wird er hinterher einmal drüber gemalt und dann ist er auch wieder gut, ne? Und genau wie du gesagt hast, die Aufkleber, da gehst du mit dem Kärcher drüber, da kriegst du das meiste schon ab und dann ist er auch irgendwie, dann ist auch gut. Dann haben wir alle mal gelacht, herzhaft geschmunzelt, dann haben wir alle mal hier den Standpunkt klar gemacht und dann sind die Aktionen. Da kann ich sehr gut mit leben. Das feiere ich, das finde ich sehr, 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 sehr witzig. Auch wenn ich ehrlich sein will, ich will nicht derjenige sein, der hinter den Block wieder weiß pinseln muss oder
lang gehen muss. Malerbetrieb Töberg.
Aber hör mal hier, die Werbung, die lassen wir uns aber bezahlen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wollen wir alle hoffen, dass zumindest im Sinne des Sports ruhig bleibt.
Ich kann es nur hoffen. Ich kann es echt nur hoffen.
Ich kann auch nicht verstehen, warum man das auf Sonntag 19:30 legt. Was haben die erwartet? Dass keiner aus Rostock kommt? Meint die CIS oder wer auch immer das entschieden hat, die nehmen sich dann nicht frei am nächsten Tag und reisen einen Tag später ab? Oder fahren dann die Nacht durch oder was?
Ich habe keine Ahnung. Also das ist halt, der Fokus steht ja dann umso mehr auf diesem Spiel. Und das lädt ja dann eigentlich noch viel mehr für irgendwelche Aktionen
ja,
ein.
Ja, natürlich.
Und das ist ja eigentlich nur hirnrissig und dumm, da zu so einem Zeitpunkt dann so einen Termin zu wählen. Ich verstehe es auch vorne und hinten nicht, aber sei es drum, ich kann, wie gesagt, einfach nur hoffen, dass das friedlich ausgeht. Ich kann auch die Überlegungen verstehen, dass man sagt, wir sperren die Toiletten ab, ihr kriegt ein paar Dixies, kann ich total nachvollziehen. Hansa Rostock hat's schon mal einmal erlebt in
St. Pauli.
Ich glaube, St. Pauli hat es mal gemacht, ne? Aber auch das hat da alles seine Gründe. Und wenn ich mir angucke, was für eine Sachbeschädigung in Aachen passiert ist, wie viele Sitzschalen da rausgerissen wurden, ja, ganz im Ernst, Leute, das ist doch auch irgendwo.
Boah. Aber man muss zumindest Hansa selbst zugute halten. Die haben sofort gesagt, Schäden, da kümmern wir uns darum, dass sie beglichen werden. Wir gucken, dass wir die von unserer Seite aus rückfordern von den entsprechenden Leuten. Also lassen Alemannia da zumindest nicht hängen. Ne, das ist ja auch schon mal aller Ehren wert.
Ja, aber auf der anderen Seite machen dann so Ansagen, ja, nur noch personalisierte Tickets und hast du nicht gesehen und blip und bla. Und wie ich jetzt gehört habe, für das nächste Auswärtsspiel nach Essen haben sie das schon wieder alles gelockert. Also wo ist da die Konsequenz, ne? Also ich will jetzt hier niemanden, keinem Verein vorschlagen oder vorschreiben, was da irgendwie gemacht werden muss, aber wenn man irgendwelche Ansagen macht, dann sollte man sich zumindest daran halten. Und ich kann auch sagen, wie gesagt, ich habe für ganz, ganz viele Dinge habe ich Verständnis. Sobald aber Unbeteiligte da irgendwie mit reingezogen werden, ich meine, wie gesagt, wenn sie sich auf einer grünen Wiese alle treffen wollen und sich die Köpfe einschlagen wollen, können sie das gerne machen, aber wenn dann irgendwelche Sonderzüge mit Steinen beworfen werden, wo halt auch ganz normale Fans drin sind, dann geht das zu weit. Und wenn sie Bengalos zünden wollen, Pyroshow machen wollen und hier und da, auch da habe ich für bis zu einem gewissen Teil habe ich für alles mein Verständnis für übrig. Da bin ich auch ganz ehrlich, bin kein krasser Pyro-Gegner. Wo es dann aber aufhört, ist, wenn ich dann ganz gezielt in irgendwelche Blöcke reinschieße und dann ist einfach irgendwie Schluss. Und das haben wir sogar schon gegen Hansa gehabt an der Hafenstraße, noch im alten Georg-Mechel-Stadion. Da hat es auch mal richtig gebrannt gegen Hansa und es hat alles irgendwie seine Vorgeschichte und das gefällt mir überhaupt gar nicht und da muss man Angst haben, dass es an dem Sonntag leider vielleicht ein bisschen zu heftig wird und wir am Ende des Tages nicht über Fußball reden.
Ja, wollen wir hoffen, dass wir das danach können. Ne? Aber wie du schon sagst, hast du ja gerade weit ausgeholt. Wir haben jetzt noch 8 Spiele vor uns. Ich möchte jetzt von dir keine Prognose haben, wie viele Punkte wir da noch holen. Ich frage anders, was macht dich so sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen? Oder was gibt dir Zuversicht, dass wir den Klassenerhalt schaffen?
Ja, also ich muss dir sagen, dass ich nach dem Pferdspiel erstmal dachte, scheiße, das wird ein ganz enges Höschen. Ich glaube, weiß ich nicht. Dass,
genau da bin ich auch.
Wir haben ein sehr, sehr strammes Restprogramm. Das muss man einfach sagen. Zuversicht macht mir, dass wir unter Kuschinat zu Hause noch keine so eine Nichtleistung abgeliefert haben wie in Oberhausen oder wie in bei Wiki oder wie in Ferl. Und dass ich einfach hoffe, dass wir aus den verbleibenden Heimspielen, ich glaube, 4 Heimspiele sind es noch, kann das sein?
Es sind noch 1, 2, 3, 4 Heimspiele, genau. 4 Heim, 4 auswärts.
Dass wir in den verbleibenden Heimspielen, 4 Heimspielen, ich mache mal, ja, so 7, 8 Punkte holen und die sollten für den Klassenerhalt eigentlich reichen am Ende der Saison. Das ist so meine Hoffnung, die ich habe.
Ja, da ist natürlich noch das Spiel gegen Saarbrücken, glaube ich, der größte Brocken, sage ich mal, von denen, die da noch kommen. Aber auch Aue muss da natürlich immer auf Rechnung haben. Hansa sowieso, haben wir gerade auch schon drüber geredet.
Das ist absolut richtig, aber wir können ja nicht
Aber,
darüber reden,
nee,
dass es einfacher ist,
nein,
auch
nein, nein,
in
nein, nein.
Cottbus zu gewinnen, ne?
Nein, das wollte ich jetzt auch damit, wollte ich damit jetzt auch gar nicht sagen. Ich glaube oder ich fürchte aber fast, dass es an den letzten 3 Spieltagen oder nicht vor den letzten 3 Spieltagen
Das wäre eine absolute Katastrophe.
in 60 zu Hause gegen Osnabrück und dann in Stuttgart. Ich möchte nicht in Stuttgart noch zittern müssen. Und da habe ich richtig, richtig Bammel vor. Na, gerade die Stuttgarter, die immer wieder bewiesen haben, dass auch in Anführungszeichen größere Gegner, wie auch immer man es bezeichnen will, schlagen können. Gerade jetzt am letzten Wochenende dann auch Sandhausen zurückgelegen haben, das Spiel gedreht haben noch.
Also wenn es am Ende des Tages in Stuttgart noch um was geht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann bin ich da relativ optimistisch. Denn Stuttgart spielt in Groß Aspach. Das wird ein Heimspiel. Da werden sich 10.000 Essener auf den Weg machen, um dieses Spiel zu sehen und uns anzufeuern. Und da habe ich irgendwie noch so ein bisschen, denke ich, dann immer noch an Magdeburg 2005 oder 2004, wann war das? Nee, 2006 oder 2007, ne? 2007,
Müsste
2008,
sechs,
wann war Markus Kurt
nein.
bei uns? Wann war das? 2000, wir sind abgestiegen aus der 6 2006, 2007, also war es 2008, Magdeburg
Genau.
2008.
Ja, müsste
Da
sein,
habe
ne?
ich, da haben wir ja auch, da sind wir mit einem ganz großen Mob nach Magdeburg gefahren und irgendwie muss ich daran denken und ich glaube dann einfach, dass wir dann in Groß Aspach dann die Stuttgarter an die Wand schreien und auch irgendwie das Spiel ziehen werden. Meine Hoffnung ist aber, und das sage ich dir ganz ehrlich, dass wir irgendwie vorher schon Punkte
Ausdrücken.
gesammelt haben, dass die Konstellation es vielleicht so ergibt, dass man eben keine 48 Punkte braucht. Und denn da auch da nehmen sich ja natürlich noch in einigen Spielen Mannschaften untereinander die Punkte weg. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung. Und was ich auch glaube, ist, dass wir Bielefeld hat es geschafft, Tatsache. Unfassbar.
Unfassbar, ja. Ja,
Unfassbar.
der nächste Gegner, der wir für die nächste Saison wahrscheinlich ganz oben einsortieren können, weil die Kasse einfach so voll ist. Ja.
Unfassbar.
Ja, aber lass uns bei unserem Thema bleiben. Ja, wir müssen, also aus meiner Sicht müssen wir vorher Punkte holen und ich habe es ja schon mal bei uns im Chat da irgendwie aufgestellt. Es spielen fast alle von unten noch irgendwie gegeneinander ständig. Außer jetzt am nächsten Spieltag, da spielt tatsächlich keiner der unteren 10 gegen einen der oberen 10. Also jetzt, ich glaube, hat sich gerade nochmal Aachen hat sich, glaube ich, nochmal auf 10 gemogelt. Die sind dann nochmal, ich glaube, gegen Aue oder sowas. Also da die vielleicht schon. Aber ansonsten, alles, was ganz unten steht, spielt gegen irgendwas, was oben steht. Das gilt für uns aber genauso. Und ab dann wird halt lustig gegeneinander gespielt. Und dann, ja, da muss unsere Mannschaft dann halt
Ja,
performen
also
und dagegen halten, ne?
ich meine, der Punkt ist ja auch ein anderer sogar noch. Also ich meine, man muss auch so ein kleines bisschen vielleicht mal, ich hasse dieses Wort auch, aber das fällt mittlerweile immer im Fußball in diesem Zusammenhang. Man muss auch so ein bisschen vielleicht mal auf das Momentum gucken. Das negative Momentum, weiß ich, wenn es sowas gibt, das liegt auf jeden Fall nicht bei uns. Ne? Das muss man halt auch mal so sehen. Also
Ah,
für mich
mit
ist
3 Spielen ohne Sieg in Folge.
Nein, aber für mich ist ja, nein. Für mich ist ganz klar, also Unterhaching ist abgestiegen.
Würde
Hannover wird
ich
sich
auch
auch nicht
sehen.
mehr retten können. Das heißt also, es sind noch 2 Plätze zu vergeben. Und hallo bitte, wer ist da unten drin? Das ist der SV Sandhausen. Ne? Der, also das ist was passiert denn da? Haben die in der Rückrunde überhaupt schon ein Spiel gewonnen? Ich bin mir gar nicht sicher. Also da ist noch ja, also da
Die haben
geht
auch
ja
schon
gar nichts
5
in diesem
Punkte
Moment
Rückstand, ne?
zusammen.
Aber um den letzten Platz, ich sag mal, von Platz 12 bis Platz 17, also bis zum ersten, bis zum Abstiegsplatz sind es halt 3 Punkte, ne? Von 39 bis 36. Dortmund mit 36, wir mit 37, genau wie Stuttgart und Mannheim. 38, Osnabrück, 39, 18, 60. Und ich glaube, ich fürchte, dass wir da halt noch lange, lange dran zu knabbern haben. Also wir müssen jetzt halt wirklich gucken, dass wir die Punkte holen, die uns über der Linie
ja,
halten.
Das ist ja, damit da sind wir uns ja einig. Das ist ja das, was ich sage. Ne? Aber ich meine, selbst Aue ist ja noch nicht safe. Ne? Also selbst Aachen ist ja noch nicht safe.
Wenn auch das Wiesbaden, so wenn es dumm läuft, 5 Punkte. Wenn es dumm läuft, ja klar.
Siehst du, ne? Also da sind noch so viele Mannschaften, die da überhaupt nicht, nicht sicher sind. Aachen schießt eigentlich zu wenig Tore. Waldhof ist auch noch nicht ganz sattelfest, als dass man sagen könnte, ja, die haben sich da jetzt endgültig rausgeballert. Die haben vor 2 Spieltagen auch noch unten drin gestanden. Ich glaube tatsächlich, dass einfach nach Sandhausen sowieso, aber ich glaube halt auch, dass auch noch eine Mannschaft irgendwie auch noch schlechter ist als wir. Und wenn es am Ende Dortmund ist, mir ist es egal am Ende, ne?
Ja, klar.
Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, weil sie wieder mal lustig hin und her gerechnet, mittlerweile, du brauchst 48 Punkte. Ich glaube nicht, dass du die brauchst. Das glaube ich nicht. Aber selbst wenn es so ist, die sind auch für uns nicht utopisch unerreichbar. Ich glaube, die Heimspiele. In den Heimspielen müssen wir einfach zeigen, dass wir die Klasse halten wollen. Ne?
8 Punkte aus den Heimspielen, denke ich, müssen wir auch holen, ja. Oder wäre auf jeden Fall gut, ungeschlagen daraus.
Ja, natürlich.
Oder maximal vielleicht 1 verlieren, aber dann 7 Punkte müssen schon sein.
Naja, gut, aber ich meine, es ist
irgendwo schon. Irgendwo holst du dann noch einen Punkt oder 2, also 3. Also einen Sieg oder einen Unentschieden holst du dann auch irgendwo, ne?
Eben, das meine ich auch. Also ich glaube nicht, dass wir ab jetzt hier so eine Negativserie hinlegen werden mit weiß nicht wie viel. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da vertraue ich auch dem Uwe Kuschinat. Ich glaube nicht, dass der sowas zulassen würde. Also der ist ja nur auch jemand, der zieht dann alle Register. Wenn er läuft, sieht, es läuft nicht in Pferde, nimmt er einfach 2 Führungsspieler runter. Ist halt völlig egal. Hat dem Spiel jetzt auch keinen Abbruch getan. Wir haben genauso scheiße gespielt wie in der ersten Halbzeit auch. Also von daher, das war jetzt nicht so schlimm. Ich glaube einfach, dass...
Ja, kann nur besser werden dann. Ja.
Ja, also eben. Ich glaube einfach, dass der Uwe Kuschinat durchaus ein Trainerfuchs genug ist, als dass er irgendwann auch richtige Schlüsse und richtige Entscheidungen trifft. Richtige Schlüsse zieht und richtige Entscheidungen trifft und wenn er merkt, es wird knapp, kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass er bei seiner dritten Trainerstation in Folge absteigen möchte und das wird nicht passieren. Ich kann mir das nicht vorstellen. Irgendwie wird's, und wenn es um Sackhaaresbreite wird, ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, denn genug Spieler haben ja nun auch jetzt schon Signale gesetzt, ne?
Und wenn Martinovic erst trifft, dann wird alles sowieso gut.
Ja, natürlich. Das ist das Leben im Ponyhof.
Aber lass uns noch ein paar letzte Minuten auf Uwe Kuschinat selbst verwenden, denn da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ich finde, vom Typ her, der ist ein unheimlich nahbarer Typ. Also man kann super mit dem reden. Der spricht wirklich mit jedem, als wäre er lange schon sein Kumpel irgendwie. Total offener Kerl. Hat aber auch immer die richtigen Worte den Medien gegenüber. Ne, gerade wenn mal wieder ein paar dumme Fragen auch wirklich kommen. Also immer so, also ohne wirklich zu aggressiv vorzugehen, aber immer so mit ganz feiner Klinge teilt er dann nochmal zurück aus. Finde ich total super. Und gerade dieser Kontrast zwischen seinem ruhigen, analytischen, wie man ihn so in der Pressekonferenz zum Beispiel erlebt, zu dem, wie er auf dem Platz ist, wenn das Spiel läuft, wie er da abgeht, also ja, habe ich auch lange nicht erlebt an der Hafenstraße.
Ja, das stimmt. Und ich finde auch, in seiner ruhigen, analytischen Art nimmt er kein Blatt vom Mund. Überhaupt nicht. Ne? Also selbst da findet er ganz, ganz deutlich die Worte, dass man hinterher weiß, okay, wenn er das jetzt hier schon so ausdrückt, möchte ich nicht gerade in der Kabine gewesen sein. Das ist schon, das ist schon, also Von den Pressekonferenzen her, von der Außendarstellung her, wie der Uwe sich gibt, ist das schon mit das Beste, was ich seit sehr, sehr langer Zeit bei uns in der Hafenstraße gesehen habe. Das muss ich ganz. Erinnert mich so ein bisschen auch, Christian Titz konnte das auch sehr gut, wie ich finde. Aber davor und danach war auch, selbst Christian Neidhardt war
eher ein ruhiger Typ, ne?
War eher dann noch ein bisschen ruhiger.
Also Uwe auch am Spielfeldrand, meine ich jetzt.
Genau. Uwe ist schon aber halt sehr sachlich, sehr direkt. Wie ich finde, passt er mit seiner Art tatsächlich sehr, 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 sehr gut in den Ruhrpott und nach Essen. Man sagt ja immer, der Ruhrpottler ist jemand, der das Herz auf der Zunge trägt, der direkt ins Gesicht sagt, der eine Meinung sagt. Das macht der Uwe auch, nur halt nicht mit dem Dat- und Watt-Dialekt, sondern auf seine Art. Aber die Botschaft, die dahinter steckt, die ist ganz klar auf den Punkt gerichtet. Und das ist das, weshalb das, glaube ich, ganz gut matcht hier bei uns an der Hafenstraße, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wenn es an mir geht, kann das noch lange so weitergehen, wenn das sportlich
Erfolg hat. Genau. Er nimmt kein Blatt vor Mund, was an die eigenen Reihen gerichtet ist.
Er sagt aber auch, wenn er eine andere Meinung hat als der gegnerische Trainer. Ne?
Das
sagt
richtig, er dann auch ganz offen. Ganz genau. Das sagt er dann ganz offen. Ja, so was du ja jetzt gerade gesagt hast, das teile ich überhaupt gar nicht. Also ich finde das und das. Warum nicht? Ne? Es ist ja, wir leben in einer Zeit, wo viele Leute vergessen, dass es überhaupt nicht strafbar ist, dass man eine andere Meinung hat. Also von daher, ich finde das einfach, sein ganzes Auftreten ist aufgeräumt, ist sauber und trotzdem sehr direkt und sehr bestimmt und das ist der, wie ich finde, ja, frische Wind, den wir an der Hafenstraße gebraucht haben.
Ja, wie du schon sagst, also im Moment passt es sehr gut. Ich hoffe, dass wir mit unseren Prognosen so recht haben, was die verbleibenden Punkte angeht, dass wir dann auch den Saisonausklang da noch genießen können. Was wollen wir anpeilen, wann wir die nächste Folge aufnehmen? Wollen wir mal so Richtung Saarbrücken schielen, Ende des Monats? Entweder kurz vorher, kurz nachher. Dann hätten wir noch den Endspurt quasi. Mit den drei Spielen im Mai und dem Pokalfinale.
Ich muss mal eben auf den Spielplan. Lass mich mal eben auf den Spielplan gucken. Mhm. Mir geht es jetzt gerade hier vor allem um die Termine, denn in den Osterferien werde ich. Ja, lass mich doch bitte ausreden, du Arsch.
Ist der Arsch gesagt?
Boah, ey. Ja, hat er gesagt. Hat er auch so gemeint. Penner. So, hier, Spielplan, zack. Was haben wir denn hier? Dumm. 6.4., 9.4., 12.4. ist Aue. Dann haben wir genau, in Sandhausen. In Sandhausen beispielsweise, ne? 19.4. Mhm. Ja, ist ja schon vorbei.
Was denn? 19.04. war 19.04. noch nicht.
Nein, ist ja nicht. Nein, ich habe gerade was anderes im Kopf. 19.04.
Müsste Ostersamstag sein.
Wolltest du, ne?
Genau.
Ja, Saarbrücken. Also pass auf, Ostersamstag werde ich wahrscheinlich beziehungsweise also wenn wir es nach Saarbrücken machen.
Lass uns das mal so grob anpeilen. Details können wir noch festzurren.
Saarbrücken wäre am 26., ne?
Genau. Müsste Ende der Osterferien sein.
Okay, also wenn wir am 27. aufnehmen.
An einem Sonntag. Weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken. Aber so um den Dreh.
So um den Dreh. Weil danach die Woche bin ich wahrscheinlich auch nicht verfügbar und davor die Woche eigentlich auch nicht.
Okay.
Deswegen ist das schwierig.
Vielleicht auch am 26. Abends nach dem Spiel. Wir lassen uns was einfallen.
Wir lassen uns was einfallen, ja.
Genau. Aber okay. Wir hoffen,
dass wir mal die beiden. Wer ist überhaupt dran mit Tippen? Du bist dran mit Tippen, ne?
Ich glaube, ich bin dran mit Tippen, genau.
Morgen.
Also, bist du dran mit Tippen. Feuerfrei.
Ja, so weit von. Hast du eigentlich irgendwann mal ausgerechnet, wie es steht?
Ich habe das mal ausgerechnet, aber das habe ich länger nicht aktualisiert. Das muss ich nochmal tun. Dazu muss ich mir die ganzen Clips nochmal
angucken. Aber wir müssen ja, wenn ich mir die beiden Lautschepper da angucke, dann müssten wir ja einfach wahrscheinlich so.
Haben wir schon mal jemals falsch getippt? Also mal ernsthaft.
Ja, du vielleicht, ich noch nicht.
Ja, das eine Mal.
Ja. Nee, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Also ich glaube, ich habe zuletzt auch nicht immer richtig gut getippt und ich glaube, die beiden aber auch nicht.
Wir rechnen das mal nach und dann sollten wir das vielleicht auch zwischendurch mal veröffentlichen, glaube ich. Auch das wäre ein guter Plan. Wir sollten uns vielleicht für die nächste Saison einen besseren Plan überlegen, wie wir dieses Tippspiel aufziehen. Das ist so mittel durchwachsen, würde ich sagen. Durchdacht.
Ja.
Naja, aber kriegen wir alles hin.
Wir sind ja noch in der Lernphase, ne?
Genau, also wir planen auf jeden Fall, dass wir vor dem Saisonende noch eine Folge machen. Mhm. Und dann vielleicht vor dem Pokalspiel mit den beiden zusammen.
Sehr gerne.
Wir gucken mal.
Wenn die da Bock drauf haben.
Genau.
Und, aber machen wir keine
Nein, natürlich nicht. Und dann würde ich sagen, für heute machen wir die Kiste zu. Oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Was ich loswerden möchte? Ja, ich möchte noch was loswerden.
Was denn?
Und zwar am 30.03. Hat der Fanclub Evolution Stadtwald sein 25-jähriges Bestehen gefeiert und das möchte ich ganz herzliche Glückwünsche ausrichten an dieser Stelle.
Da schließe ich mich unbekannterweise an.
25 Jahre ist eine...
Gehört und gelesen habe ich das sicherlich schon mal. Also da kann ich mich dran erinnern an so einen Banner. War so in Rot und Weiß, glaube ich, gehalten.
Boah, ich
nee, ganz ernsthaft, habe ich schon gesehen, ja. Ja, ansonsten von mir, ich habe mir so ein bisschen zum Hobby gemacht, mir den What's Talk bei Twitch anzugucken. Wenn ihr da Bock drauf habt,
gesehen.
Ich schreibe dann mal in die Videobeschreibung.
Ja, meine Herausforderung ist, dass mir das manchmal ein bisschen zu lange dauert, jedes einzelne Ding da auseinander zu schnipseln.
Nee, da ist ja nicht, da wird ja nicht geschnipselt. Also ich mache dann Pause, ne?
Ja, du musst dann Pause und dann redest du ja auch nochmal.
Ach so. Ja. Nee, also wenn ihr da Bock drauf habt, gerne auch zum Mitdiskutieren. Kommt zu Twitch.
Ich habe mir wirklich schon einige Folgen angeguckt, lieber Andi, und ich habe dir auch schon mein Feedback dazu gegeben und auf jeden Fall Anguck- und Anhörempfehlung meinerseits. Zieht euch das rein. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch hier, der Andi, der muss das gleich wieder irgendwo einschnipseln.
Ah, die toll.
Hier oben da irgendwie die Glocke drücken oder das Herzchen oder folgen oder teilen oder Kommentar.
Ja.
Ihr macht das schon.
Ich mach das schon. Also, Links kommen in die Beschreibung. Da könnt ihr dann euch alles angucken. Wahrscheinlich morgen Abend am Mittwoch gehe ich den What's Talk vom Montag durch. Ich will eigentlich weg vom Mittwoch, aber
tust du uns das dann in die Shownotes?
Den packe ich in die Shownotes, ja klar.
In die Shownotes.
Also, wenn ihr da mitdiskutieren wollt, live morgen Abend irgendwann so Richtung 8:30. Morgen, damit meine ich Mittwoch, weil wir haben jetzt Dienstag. Bis das Ding hier rauskommt, ist wahrscheinlich aber Mittwoch. Und damit entlasse ich euch in die Nacht oder in den Tag oder wann auch immer ihr uns hört. Ne?
So ist es. Schöne Grüße.
Absteigen, Arschlecken.
Genau, arschgeleckter Abstieg. Und in diesem Sinne
nur der RWE.
Schluss mit Gelaber und Vereinsmeierei. Wenn ihr heute gewinnt, ist das einerlei. Jubeln, jammern, spielen oder stehen. Wir sind der Verein, wir sind RWE. RWE.
Vivala Podcast.
Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.